Alles bla 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 ist das.
Was ihr euch immer alle einbildet, was ihr alles, was für ein Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Ja, da kommt er.
Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routinier sich da, Ginzel und Neuzugang, Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Slider! Ja! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Folge 56, die erste im neuen, lang ersehnten Jahr 2021.
Happy New Year!
So sieht's aus. Mein Name ist Leon Ginzel und der Mann, der da schon reingerufen hat, ganz euphorisch, weil er sich freut, endlich wieder hier am Podcast-Mikrofon zu sein, ist Paul Henning Schneider, zugeschaltet digital aus Berlin-Friedrichshain. Grüß dich mal, lieber.
Grüß dich, Leon. Frohes neues Jahr. Und ich frage mich ja jedes Jahr wieder, wie lange sagt man das noch, frohes neues Jahr? Also man sieht ja nicht alle Leute jetzt am 1., 2., 3. Januar wieder. Und wenn man dann am 10., 11. Januar jemanden das erste Mal sieht im Jahr, sagt man dann noch frohes neues Jahr oder nicht? Ich glaube, da gibt es zwei Lager in Deutschland. Das Land ist gespalten wie selten.
Ja, ich würde sagen, man kann das auf jeden Fall noch machen. Es ist immer so eine Gefühlssache, wenn man jetzt weiß, diesen Menschen hat man wirklich noch nicht gesehen und es ist jetzt auch noch nicht im März, sondern es ist schon noch so im Januar, dann denke ich, ist das vollkommen okay. Aber du wirst es nicht glauben, ich habe in meinem Radioleben schon einige Beiträge genau zu diesem Thema gemacht und mit Expertinnen dazu gesprochen, die dann immer so Ratschläge geben und die, glaube ich, auch genau das immer raten. Das ist so eine Gefühlssache. Man weiß ja auch, was ich gehört.
Kommunikationsexperten.
Ja. Ja, das Jahr startet ähnlich verrückt, wie das letzte eigentlich insgesamt verlaufen ist. Also ich glaube, keiner hat jetzt unbedingt schon vor Freude in die Hände geklatscht, dass die ersten Tage 2021 so ganz anders waren. Ganz im Gegenteil, es sind reichlich verrückte Sachen passiert. Fußballmäßig kommen wir dann natürlich gleich noch dazu, dass ein Rekord doch nicht gebrochen wurde, weil...
Oh ja.
Die blau-weißen Knappen aus Gelsenkirchen sich mal doch noch zusammengerissen haben. Und ein...
Ja, knapp. Knapp war es wirklich.
Ja, ein furioses 4:0 hingelegt haben gegen Hoffenheim gestern. Es ist Wahnsinn. Also wir nehmen ja am Sonntag auf, das heißt Sonntagmittag, der Spieltag ist so fast rum. 2 Spiele gibt es noch, dazu kommen wir später. Und Schalke hat es tatsächlich geschafft. Erster Sieg seit 30 Spielen. Das ist natürlich eines unserer Top-Themen heute. Für dich überraschend, Henning, das vielleicht schon mal kurz vorab, oder hast du damit gerechnet eigentlich, dass es jetzt mal so langsam doch was wird mit dem Sieg?
Ich hatte ja versucht, es zu erzwingen mit meinem Friseurtermin, den ich Ende letzten Jahres noch gemacht habe, der dann durch den Lockdown leider nicht stattfinden konnte. Ich war überrascht, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe am letzten Wochenende am Freitag habe ich das Freitagsspiel geguckt, Bayern gegen Gladbach, und habe dann mal geguckt, gegen wen Schalke denn die nächsten beiden Spiele bestreitet. Und weil es sind ja die beiden Spieler, die den Rekord eingestellt hätten und dann überboten hätten. Und das war gegen Hoffenheim und Frankfurt. Und da dachte ich, das ist jetzt also keine direkten Konkurrenten um den Abstieg, sage ich mal. Und da habe ich schon kurz für mich gedacht, der Rekord, also Tasmania kann das vergessen mit dem Rekord. Und ich sollte schon am folgenden Tage, sollte ich eines Besseren belehrt werden.
Absolut, denn Schalke hat sich doch nochmal dazu bequemt, einen Sieg auf das Parkett zu zaubern. Daran maßgeblich beteiligt ein sehr junger Amerikaner, auf den wir noch zu sprechen kommen. Das also natürlich unser Top-Thema heute. Schalke gewinnt mal wieder ein Spiel. Dann ebenfalls überraschend, aber vielleicht nicht ganz so sensationell, aber trotzdem auf jeden Fall gut für die Liga. Gladbach schlägt die Bayern nach einem 0:2 Rückstand noch 3:2 am Freitagabend. Auch darüber werden wir natürlich sprechen. Außerdem, dass Borussia Dortmund mit einem Auswärtssieg in Leipzig die Tabellenführung von Leipzig verhindert. Und dann blicken wir auf die restlichen Spiele und natürlich noch einen Ausblick auf die Spiele heute und die nächste Woche. Und wollen euch gerne auch nochmal dazu einladen, wenn ihr uns über Apple Podcast, die App dort hört, könnt ihr sehr gerne eine Bewertung da lassen. Das würde uns sehr freuen. Das ist relativ einfach, wenn ihr da hingeht, wo ihr uns auch immer hört, kann man eine Sternebewertung abgeben und einen kurzen Text dazu verfassen. Da könnt ihr gerne schreiben, was ihr an unserem Podcast mögt und was vielleicht auch nicht. Und dann die Bewertung abschicken. Dabei würden wir uns sehr freuen. Natürlich auf Abonnieren klicken. Das Gleiche könnt ihr auch bei Spotify machen, also abonnieren. Und ansonsten Bewertungen kann man da, glaube ich, nicht machen. Aber bei Android sollte das, glaube ich, auch funktionieren. Also schaut einfach mal rein in eure App. Würden wir uns freuen, wenn ihr da eine Bewertung abgebt und ein Abo dalasst. Das wäre wirklich fantastisch. Henning, wie geht es dir denn? Wie bist du in dieses Jahr gestartet? Ich meine, ich sag mal so, es wurde in einem nicht ganz so kleinen Land schon der demokratischste Ort eigentlich gestürmt. Das Kapitol in den USA. Also wir haben eine Virusmutation. Es sind ja Sachen, die passieren da draußen. Ich sag mal so, es ist turbulent. Wie bist du reingekommen?
Ja, es ist virulent und turbulent. Ich bin gut reingekommen, sehr ruhig. In sehr kleiner Runde und bei mir zu Hause Silvesterabend verbracht und es war mehr los, als das Böllerverbot hätte erwarten lassen können, aber weniger als in den letzten Jahren. Also es war verhaltenes Feuerwerk, würde ich sagen. Und ansonsten ja, bin ich ganz gut ins Jahr gestartet. Es ist, also die Nachrichten überschlagen sich, die News sind ja, also no news are good news und news are bad news meistens. Und so ist es ja in den Nachrichten auch. Und das, ja, es geht zu Ende, aber es geht halt auch zum Glück zu Ende. Also gerade in den USA, es sind ja die letzten Zuckungen, die politischen letzten Zuckungen von Donald Trump. Und das wird ja am kommenden Mittwoch, ja, am übernächste Woche Mittwoch. Am 20. ist dann Amtseinführung von Joe Biden und muss gucken, wie Trump da noch versucht, auf den letzten Metern noch möglichst viel Chaos anzurichten. Aber er ist jetzt ja bei Twitter gesperrt. Ist auch die Frage, ich frage mich, wie Trump nach seiner Präsidentschaft noch weiter agiert. Also auf Twitter ja anscheinend nicht mehr. Aber glaubst du, mit Twitter ist ihm da was entrissen worden an Kommunikation? Also wie glaubst du, geht das weiter mit Donald Trump?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe gestern einen ganz spannenden Beitrag gehört im Deutschlandfunk zum Thema Verantwortung der sozialen Medien in diesem ganzen Zusammenhang, auch gerade mit populistischen Machthabern, die diese Kanäle eben nutzen, auch um ihre Propaganda zu verbreiten. Und ich glaube, dass ihnen das schon ziemlich einschränkt natürlich. Er hat ja schon angekündigt, er möchte jetzt seine eigene Plattform gründen oder auf andere gehen. Nur da wird er sich erstmal auch eine Reichweite aufbauen müssen. Gut, das Geld wird wahrscheinlich vorhanden sein. Es ist auf jeden Fall erschreckend, finde ich, dass er diese, ja, wie auch immer man es jetzt nennen möchte, diese Erstürmung des Kapitols, dieser Gewaltexzess da, dass er den so befeuert hat und es ist irgendwie sehr absurd alles und ich meine, Twitter ist auch so ein bisschen doppelmoralisch jetzt ihn zu sperren, nachdem er das gemacht hat, also da hätten sie ihn auch schon vor 3-4 Jahren sperren können, weil er ständig halt Sachen da rausgehauen hat, die nicht gerade demokratisch waren, sondern auch sehr gewaltverherrlichend und rassistisch und sonst wie verletzend. Also das ist jetzt auch so ein bisschen scheinheilig zu sagen, jetzt sperren wir ihn, so, wo er nur noch 10 Tage im Amt ist und dann auch die Mehrheitsverhältnisse sich ein bisschen geändert haben und man dann plötzlich vielleicht auch gar nicht mehr diesen Gegenwind hat, den man sonst vielleicht befürchtet hat vorher, finde ich schwierig. Ich meine, kurze Anekdote auch zu dieser ganzen Kapitolnummer. Ich war ja 2019 in den USA im Rahmen eines Stipendiums, und so Journalistenaustauschprogramm, und da waren wir auch im Kapitol. Und wir wurden vorher noch eindrücklich nochmal gewarnt, ja, super strenge Sicherheitskontrollen, lasst bitte alles draußen, was nicht mit rein muss unbedingt, alle Flüssigkeiten vorher raus. Es gab sogar noch TeilnehmerInnen, die vorher irgendwie Süßigkeiten gekauft haben, so Bonbons, und die dann, bevor wir reingegangen sind, noch weggeschmissen haben oder versteckt haben, so irgendwo im Gebüsch, weil sie Angst hatten, das mit reinzunehmen. Und dann siehst du jetzt, wie diese Demonstrantinnen da einfach reinlaufen, ohne wirkliche Gegenwehr, weil diese Capitol Police dann nicht irgendwie sich breit genug aufgestellt hat an diesem Tag. Völlig absurd. Und ja, zu Trump fällt einem auch gar nichts mehr ein. Also das ist schon längere Zeit nicht mehr. Ich muss mich immer an eine Sache erinnern, als ich da die Wahlberichterstattung gemacht habe aus New York 2016 für Spree Radio. Da stand dann so ein Mann am Seitenrand, als klar war, dass Trump gewonnen hat. Und ich war in der Fifth Avenue in der Nähe von dem Hilton Hotel, wo die Siegesfeier war, und der kam da so vorbei, das war so ein Businessman, glaube ich, auf dem Weg nach Hause und noch so im Anzug, ja, und Jackett und stand da so ganz beobachtend und so ein bisschen in sich versunken und so am Seitenrand hat beobachtet, wie die Leute so gefeiert haben, die Trump-Supporter, ne? Und ich bin dann hin mit dem Mikro, hab ihn gefragt, was er so denkt darüber, und da hat er gesagt, this man is a demagogue, und das erinnert ihn an 1933. Und das hat mich damals, habe ich so einen richtigen so einen Gänsehautschauer bekommen, weil ich dachte, okay, krass, ist eine krasse Aussage auf jeden Fall. Aber jetzt, wenn man so überlegt, 4 Jahre später, muss ich da immer wieder an diese Szene denken von diesem Mann, der da stand, das gesagt hat, weil ich sagte, ja, gut, so ganz Unrecht hat er nicht. Ne? Also
naja.
Echt erschreckend und heftig. Und ja, also das Schlimme ist, es sind noch 10 Tage, und das Schlimme ist, er wird dann ja auch danach weitermachen. Also du hattest ja gerade eben gesagt, er ist politisch dann erstmal schachmatt gesetzt. Stimmt ja leider nur so halb, weil er dann ja auch gerade diese Zwischenwahlen, die in 2 Jahren stattfinden werden, auch nochmal nutzen wird, um da zu mobilisieren. Es gibt ja auch anscheinend die Bestrebung, vielleicht eine eigene Bewegung zu gründen oder die Partei abzusplittern von den Republikanern. Ich glaube, wir werden den Mann noch ein bisschen um uns rum haben, leider.
Das stimmt. Als Einflussperson wird er nach wie vor vorhanden sein. Er hat dann nicht mehr den Zugriff auf die Atombomben, das ist schon mal was wert mit dem 20.
Das ist schon mal eine große Steigerung.
Da sollte man vielleicht auch die Passwörter ändern. Ich weiß nicht, wie wieder die Sicherheitsprotokolle sind, aber da sollte man auf jeden Fall vielleicht mal neue Passwörter, damit er auch dann nicht noch von zu Hause sich da reinloggen kann in den Atomkoffer. Aber ich war zwiegespalten, als ich diese Bilder gesehen habe. Wir hatten ja auch in Berlin vor einiger Zeit, wurde die Treppe zum Reichstagsgebäude ja gestürmt. Und da ist ja nicht viel weiter passiert. Die sind nicht ins Gebäude reingekommen. Ist dann die Frage, war die Polizei da so unterbesetzt, weil die das auch nicht verhindern wollten? Oder gab es da auch, also intern jemanden, der das quasi so delegiert hat, dass da jetzt weniger Leute stehen, damit das passieren kann oder so. Ich finde nur, das sind zwar starke Bilder, und gut, in den USA sind jetzt auch Menschen gestorben dabei. Das hat eine andere Dimension, wie in Amerika alles immer eine andere Dimension hat in den USA. Aber mehr als starke Bilder sind das halt auch nicht. Und ich finde, das ist so schwach. Also das sind Leute, die mit ganz viel Aggression auf eines der wichtigsten Gebäude der US-Regierung zulaufen, sich da auch Zutritt verschaffen und dann da stehen und nicht wissen, was sie tun sollen. Also es gibt dieses Zitat vom Joker in The Dark Knight, der Christopher Nolan Batman-Film, wo er sagt, ich bin nur ein Hund, der Autos hinterher bellt. Ich wüsste gar nicht, was ich tun sollte, wenn ich eins erwische. Also diese quasi am Ziel seiner Bestrebung sein, im Kapitol zu stehen und dann da nichts zu machen, als so ein Rednerpult mitzunehmen. Es gab dieses Bild, wo da der eine mit so einem Rednerpult wegläuft, mit einem goldenen Adler vorne drauf. Ist bestimmt auch, kriegt man bei eBay bestimmt gut weg mit den Kleinanzeigen, mit Gewinn. Aber also das ist, ich finde, da entsteht nichts draus. Und dann wiederum, wenn man die Parallele zieht zu Deutschland in den 20ern, 30ern, ich glaube, in den 20ern sind auch viele Sachen vorgefallen, wo man dachte, ja, klar, ist schlimm, ist blöd, aber das führt doch zu nichts. Und vielleicht wurde erst 10, 12 Jahre später klar, wozu das führt. Und ich bin da zwiegespalten, weil ich auf der einen Seite denke, das sind Idioten, die gar nicht wissen, was sie erreichen wollen mit dem, was sie tun. Auf der anderen Seite können das auch alles Vorboten sein, sobald da einer kommt, der weiß, was er erreichen will, kann er das vielleicht noch besser nutzen als Donald Trump.
Naja, also sehe ich ein bisschen anders, ehrlich gesagt, weil da sind ja auch Leute reinmarschiert, die einfach ganz klar erstmal Nazis waren. So. Also wenn man sich die T-Shirts auch anguckt, die teilweise da getragen wurden, ist das einfach erschreckend, dass die so präsent sind und auch sich so organisieren, finde ich, und dann auch in so einer durchaus großen Anzahl da rein sind in dieses Gebäude und generell da einfach demonstriert haben. Das ist das eine. Und zum anderen wurden ja auch zum Beispiel Rohrbomben gefunden, die nicht explodiert sind. Es wurden Leute auch gesichtet, die irgendwie mit mehreren hundert Kabelbindern rumgelaufen sind, wo auch nicht klar war, was wollten die damit machen, wollten die vielleicht Geiseln nehmen. Also es war schon eine ganz andere Gemengelage als jetzt in Deutschland, finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, genau, ich glaube, das meintest du auch gar nicht. Ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, mit diesem Hund in der Herberge dann gar nicht wissen, was ich da mache, wenn ich einen habe. Das ist ja ein generelles Problem von Populisten. Sieht man ja auch bei der AfD, die ja auch nur Stunk machen die ganze Zeit, aber wenig konkrete Inhalte liefern, so, weil sie halt auch die ganze Zeit in der Opposition sind. Da muss man es auch weniger machen als in der Regierung. So. Aber wenn sie in die Regierungsverantwortung kommen, werden sie wahrscheinlich es auch nicht hinkriegen. Nur das möchte man halt nicht erleben, weil sie da natürlich auch in Position sind. Und das hat Trump ja auch zum Glück nicht allumfassend, aber in ziemlich vielen Punkten doch geschafft, die Demokratie auszuhöhlen und zu zerfressen innerlich. Ja. Ne? Und der hat sich da, ich habe ein Zitat gelesen, wie so ein Tumor reingefressen in die in diese amerikanische Demokratie, und die kriegst du jetzt erstmal nicht mehr weg. Und das ist das Schlimme. Und er hat natürlich auch, ich meine, sowas kann immer nur passieren, wenn die Gesellschaft den Boden dafür liefert. So. Und er hat, glaube ich, Tendenzen erkannt und für sich genutzt, die da waren, und die hat er natürlich aber noch viel krasser verstärkt, eben auch durch seine Präsenz bei den sozialen Medien, so, ne? Weil er da einfach eine krasse Plattform hatte und ein krasses Sprachrohr nutzen konnte. Und das finde ich auch so erschreckend, einfach in den USA generell. Es haben ihn ja über 70 Millionen Menschen gewählt, trotzdem. Das sind, glaube ich, die Sachen, über die man sich mal eher unterhalten sollte. Wie bekommt man es hin, die wieder auf eine demokratische Spur zu bringen? Wie kann man den Angebote machen, dass die wegkommen von so einem, von einem, der eigentlich gar keine Angebote macht, sondern nur Hass sät und der überhaupt keinen wirklichen guten Plan hat, außer immer nur ein Feindbild zu zeichnen. So. Und ja, also, und nochmal kurz zu den Protesten im Kapitol, ich glaube, das Erschreckendste war einfach wirklich so die Bilder zum einen, aber auch so dieses Signal, was davon ausgeht, und dieses, dass da plötzlich so eine Masse da reingeht, und dass es auch so lange angekündigt war und nicht verhindert wurde. Und ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, ne? So ein Faktor von, wo kann man sich noch sicher sein, dass irgendwie so die gesunden Maßstäbe, die es nun mal gibt in der Gesellschaft, die halt so stillschweigend eigentlich akzeptiert werden, dass die auch halten. Und die haben da halt nicht gehalten, sondern da sind Leute reinmarschiert mit irgendwelchen Camp Auschwitz-T-Shirts und die dann plötzlich da stehen und sich produzieren dürfen und ihre eklige Visage in die Kamera halten. Also, ja, wie auch immer. Ich denke, das wird ein Tag sein, über den wir noch sehr lange reden werden und der natürlich auch einiges verändert und der auch für Joe Biden einiges verändert hat.
Auf jeden Fall. Und es ist ja auch das Ding, dass dann nicht hunderte super gefährliche Leute da sein müssen, sondern es sind, oder Tausende, sondern es müssen nur ein paar drunter sein, die einen Plan verfolgen und wissen, was sie tun. Und die brauchen die große Masse nur als quasi Gefährt, mit dem sie da reinkommen. Weil alleine oder zu dritt kommst du da nicht rein. Aber mit tausenden Leuten, die einfach wütend sind und nicht wissen, was sie da tun, mit denen kommst du da rein. Und wenn dann die paar Leute, die einen Plan haben, damit da reinschwimmen in so ein Gebäude und dann vielleicht wirklich Bomben platzieren oder eine Geiselnahme machen, dann kann sowas, ich glaube, sehr schnell eine sehr andere Dimension auch bekommen.
Naja, und es wurden ja zum Beispiel auch MedienvertreterInnen angegriffen, also das ZDF-Team wurde ja irgendwie, die Technik komplett zerstört da, und das sind ja auch alles so Sachen, die kennen wir halt auch aus Deutschland in den 30er Jahren, also da wurden die Medien auch verteufelt und auch tätlich angegriffen, da wurden auch in die Redaktionsgebäude reingegangen und wurden die Leute zusammengeschlagen, also so, ne, das sind halt alles so Sachen, da können wir jetzt wieder sagen, ja gut, ist jetzt alles nicht so schlimm, also nicht so dieses krasse Ausmaß, das kriegen wir schon alles hin, ja, aber ich glaube, das sollte wirklich der allerletzte Warnschuss sein, dass diese Menschen und diese Bewegung, die sich um Trump geschart hat in den letzten Jahren, unfassbar gefährlich ist und eine Wucht entwickeln kann, die eben nicht mehr beherrscht werden kann. Ich glaube, das hat er dann auch irgendwie gemerkt. So, also zumindest, oder es wurde ihm gesagt, dass er jetzt mal vielleicht doch nochmal ein bisschen einen anderen Tonschlag anschlagen sollte. Ja, sehr absurd.
Ich glaube halt, der größte Vorteil, den wir heute haben gegenüber den Menschen in den 20ern und frühen 30er Jahren, ist, dass es damals Auschwitz noch nicht gegeben hat. Also wir leben nach Auschwitz, und nach dem Holocaust. Und wir wissen, dass sowas zu sowas führen kann. Und deswegen wird sich, glaube ich, heute, werden sich bestimmte Ecken der Gesellschaft sind sensibilisierter dafür, als es damals war. Also auch gerade auch die, weiß nicht, intellektuelle Sphäre hat damals, war die, glaube ich, auch eher aufgespalten in, ja, so ein bisschen Recht hat er ja schon. Und das, man lässt heute einfach nicht mehr so viel zu, dass Leute was sagen und sagen, ja, ein bisschen Recht haben die ja schon, sondern ich glaube, die Befürchtung und das Wissen, wo sowas hinführen kann, ist, glaube ich, unser größter Vorteil heute.
Ja, ohne jetzt hier noch weiter vielleicht abzuschweifen, ich glaube, schwierig, weil, also klar sind wir irgendwie diverser aufgestellt und haben eine sehr kritische Öffentlichkeit, aber du siehst ja auch in den Medien teilweise eine sehr populistische Tendenz. Du siehst Brandstifter auch da, du siehst, dass auch in der Politik, jetzt nicht nur in der AfD, sondern auch in den anderen Parteien, also vor allen Dingen so im rechtskonservativen Lager, das ausgenutzt wird und diese Stimmung für sich eingenommen wird. Und ich weiß nicht, ob man da noch so eine klare Trennlinie ziehen kann und sagen kann, naja, dadurch, dass wir Auschwitz erlebt haben, wird das nie wieder passieren. Das wäre wünschenswert, aber ich befürchte, dass viele das wissen, aber trotzdem ihnen scheißegal ist. Also ich rede jetzt nicht über die Leute, die so radikal sind, dass die so ein T-Shirt tragen wie Camp Auschwitz oder so. Die kannst du eh nicht mehr erreichen, wahrscheinlich. Aber es gibt halt auch viele, die das zwar wissen, aber vielleicht auch eine andere Dimension anstreben von so rechten, radikalen Tendenzen. Und ich meine, guck dir an, wie die teilweise die Bundeswehr und andere Sicherheitsorgane unterwandert sind von rechten Strukturen, Polizei. Also ich weiß nicht, ich will jetzt hier auch nicht das große dramatische Bild zeichnen. Ich glaube auch, dass wir schon auch noch genug Abwehrmechanismen haben aktuell. Aber wie gesagt, sollte die allerletzte Warnung sein und auch gerade in Deutschland so. Also ich meine, unser Verfassungsschutz ist jetzt auch nicht gerade so die hellste Kerze auf der Torte, die alles verhindert. Also
das stimmt.
Weiß ich nicht. Naja, hellste Kerze ist doch ein schönes Stichwort. Hier ist gerade die Sonne rausgekommen in Berlin, um uns nochmal ein positives Lächeln zu schenken an diesem Tag.
Ja, wirklich. Strahlend blauer Himmel, bestes Wintersportwetter. Nur der Schnee fehlt hier, aber dafür fährt man ja in den Harz und steht ja, im
genau,
Stau.
Ja, genau. Und Wintersport ist übrigens auch eine Sache gewesen, die ich sehr verfolgt habe. Ich habe die Vierschanzentournee wieder für mich entdeckt, Skispringen jetzt auch. Habe viel vor der Glotze gehangen in den letzten Tagen und mir immer diese verrückten Menschen anguckt, die von der Skischanze springen. Also da wurde einiges geboten und in der Bundesliga, Henning. Zwei Spieltage sind jetzt schon so halb, fast ganz rum. Einer auf jeden Fall, der andere ist jetzt noch nicht ganz abgeschlossen in diesem neuen Jahr. Es geht da Schlag auf Schlag und da ist wieder einiges passiert. Und vor allen Dingen in Gelsenkirchen, im Ruhrpott, hat sich was getan, was ganz entscheidend ist.
Ein Paukenschlag. Was wäre das bejubelt worden, wenn Fans im Stadion hätten gewesen sein können dürfen?
Ja, so wurde nur in den Malocher-Stuben. Ich stelle mir das mal so vor, dass die so auch so kohlegrußgeschwärzte Gesichter haben, nach wie vor noch und alle dann auf so einem Sofa sitzen und sich das Spiel angucken von Schalke und haben sie gestern gejubelt. 4:0 gegen Hoffenheim.
Ja.
Wahnsinn. Und hatte der Name Matthew Hoppe was gesagt vor diesem Spieltag?
Der hat ja SAP gegründet, ne? Nee, hat er nicht.
Nee, aber es ist vielleicht der Sohn von Dietmar Hoppe, weiß.
Ja, hat mir ehrlich gesagt nichts gesagt. Ich habe ihn jetzt auch nicht bei Comunio gehabt vorher. Ist wahrscheinlich im Wert leicht gestiegen. Also hat ja schon mal in einem Spieltag jetzt mehr Punkte gemacht als so manche in den letzten 13, 14. Also ist Wahnsinn. Dreierpack von einem 19-jährigen US-Amerikaner, den vorher niemand auf dem Zettel hatte, also ich zumindest nicht. Und drei Vorlagen und ein Tor von dem suspendierten, fast abgeschriebenen, im Doppelpass rassistisch beleidigten Amin Harit. Also das ist also gleich mehrere Phönikes, die sich da gleichzeitig aus der Asche erhoben haben. Also Wahnsinn.
Die mit ihren Schwingen den FC Schalke wieder auf die Erfolgsspur getragen haben. Und der Rückkehrer, der verlorene Sohn, Kolasinac, ist wieder da. Auch das eine Geschichte, der auch gleich wieder so ein bisschen mehr Power reingebracht hat. Irgendwie ein sympathischer Kerl, finde ich.
Ja.
Interessant, dass die, guter Move eigentlich, den zu holen. muss ich sagen. Ob das jetzt nachhaltig was bringt, werden wir sehen. Aber ich weiß nicht, irgendwie so ein Impuls kann das schon sein. Und Christian Groß als Trainer zu verpflichten, da war ich eher skeptisch, ehrlich gesagt, weil der wirkt auch immer so ein bisschen alt und so ein bisschen, der sieht ja immer so aus, als wäre der irgendwie krank. Ich weiß nicht, der sieht immer so aus, als wäre der irgendwie nicht gesund zumindest. Aber gut, jetzt hat er da zum Beispiel die Trendwende ja schon mal eingeläutet.
Ja, kurz vor knapp doch noch die Kurve gekriegt.
Ja, richtig, denn es stand ja einiges auf dem Spiel. 30 Spiele haben sie nicht gewonnen. Hätten sie jetzt das auch nicht gewonnen, dann hätten sie den Rekord von Tasmania Berlin aus der Saison 65-66 war es, glaube ich. Korrigiere mich, wenn das falsch sein sollte, aber ich glaube, es war so.
Oder 64-65, auf jeden Fall um das Jahr 65 rum.
Und da gab es ja diesen legendären Rekord, der immer noch Bestand hält jetzt. Und wir hören mal kurz rein. Der damalige Kapitän dieser Katastrophenmannschaft, die 31 Spiele nicht gewonnen hat, Günther Becker, in einem Bericht der ARD Sportschau wurde gefragt, was er sich denn wünscht für das Spiel von Schalke gegen Hoffenheim.
Ich denke, dass Schalke doch dieses Spiel gewinnen sollte und wir würden dadurch unseren Rekord behalten.
Ja, ist aufgegangen, der Wunsch. Hat sich erfüllt. Günther Becker behält seinen Rekord.
Ja. Haben sich schon viele gewünscht, diese Saison, dass Schalke gewinnen sollte und das ist nicht aufgegangen. Und dann wünscht er sich das einmal und es klappt gleich. Das ist eine gute Quote.
Ja. Und der super sympathische Kerl auch. Ich glaube, der Einzige, der wirklich auch lebt aus der Elf damals. Und jetzt natürlich Riesenaufregung rund um diesen vermeintlichen oder potenziell ja möglichen Rekordbruch von Schalke. Es gab irgendwie Anfragen aus den USA, aus Australien, auch für Günter Becker, hat er noch erzählt. Also wurde groß berichtet über Tasmania Berlin. Deswegen freut er sich auch, dass dieser Rekord noch weiter Bestand hält, weil dann der Name Tasmania immer wieder auch auftaucht. Ist natürlich auch ganz witzig eigentlich, stimmt aber ja auch.
Ja, als Rekordhalter, das ist halt, es gibt any promotion is good promotion und das gilt halt auch für Rekorde. Also solange du einen Rekord hast, bleibst du im Game, zumindest was die Aufmerksamkeit betrifft, alle paar Jubeljahre mal. Und deswegen gibt es keine schlechten Rekorde.
Nee, ist richtig. Und ganz interessant, da gab es auch noch ein schönes Schlaglicht aus den Berichten der Sportschau. Denn die Geschichte damals war ja so, dass Tasmania überraschend nachgerückt ist, weil Hertha BSC wurde gesperrt für die Saison, weil sie geheime Absprachen mit Spielern gemacht haben und das war ein Riesenskandal damals, wurde Hertha gesperrt, brauchten Nachrücker aus Berlin, wurde Tasmania gefragt, die aber keine wirklich erstligareife Mannschaft eigentlich hatte und das hat sich dann auch im Training gezeigt, denn da hatte der ein oder andere Spieler noch Nachholbedarf, da hören wir kurz rein.
Einer, der es besonders nötig hat, ist Linksaußen Ulrich Sand, der einen Bombenschuss, aber auch noch ein Bäuchlein sein eigen nennt.
Ja, ich glaube, da kann sich der eine oder andere aktuell wiedererkennen in Lockdown-Zeiten, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Neulich ging es ja noch um Ebbe Sand bei uns, jetzt der Kollege. Und das, ja, also ist ja wirklich auch absurd, dass dann nicht jetzt der quasi beste Zweitligist nachnominiert wurde, sondern dass man gesagt hat, okay, wenn jetzt Hertha aus Berlin nicht dabei ist, dann nehmen wir halt wen anders aus Berlin. Dass das so quasi nach Lokalproports dann entschieden wurde. Und das dann in Berlin, ja gut, also ja, dann, also in der Regionalliga hätten wir da noch wen. Ja gut, ja, in zwei Wochen geht hier die Bundesliga los, ihr wärt dabei. Viel Spaß. Und das ist natürlich auch nicht zu vergleichen mit jetzt einem relativ gut gesetzten Team wie Schalke, die ja, bevor sie angefangen haben, 30 Spiele lang nicht mehr zu gewinnen, haben sie ja gegen Gladbach gewonnen, glaube ich, das letzte Spiel und waren fünfter Platz und haben nochmal überlegt, jetzt greifen wir hier nochmal richtig oben an im Januar 2020 und dann fing es ja an. Also das ist dann schon auch eine andere Hausnummer, da dem Regionalligisten den Rekord vom Brot zu nehmen.
Ja, total, auf jeden Fall. Und es gibt ja irgendwie dann auch so, der Kapitän Günter Becker hat auch gesagt, dass es wirklich teilweise einfach keine ausgebildeten Abverteidiger oder so gab. Und so mussten sie dann halt spielen. Haben ja im Olympiastadion auch gespielt. Und vielleicht deswegen die Entscheidung, damit das Olympiastadion irgendwie weiter bespielt wird oder so in der ersten Liga, keine Ahnung. Naja, Schalke auf jeden Fall hat es doch noch vollbracht und lässt Tasmania also diesen Rekord. Matthew Hoppe mit einem Dreierpack und auch schöne Tore, also wirklich wirklich saubere Dinger teilweise rübergelupft und so. Also das war wirklich so ein Spiel, das hätte man Schalke nicht zugetraut Und vor allen Dingen auch jetzt durch den Sieg die rote Laterne an Mainz abgegeben. Ja? Vergisst man ja auch immer, dass da unten auch noch ein paar andere Vereine rumdümpeln, nämlich Mainz oder auch Köln. Und ja, Mainz jetzt letzter und Schalke vorbeigezogen. Also das wird da unten jetzt nochmal ganz schön wuselig. Und ja, Schalke auf dem Weg, endlich mal wieder positive Schlagzeilen zu schreiben.
Ja, auf dem Weg in die Euroleague, würde ich sagen.
Ja, genau, jetzt geht's richtig los. Und hast du es mitbekommen hier, Tönnies und sein falsches Spiel, was er getrieben hat?
Nee.
Der Fleischbaron würde man ihm gar nicht zutrauen, dass er irgendwie, weiß ich nicht, so rücksichtslos und nur an sich denken würde.
Der Fleischbaron.
Weil passt ja gar nicht zu ihm. Er hat wohl seinem Herzensverein Schalke ein Angebot gemacht für einen Kredit und das aber daran gekoppelt, dass der Aufsichtsrat das einstimmig absegnet, wohlwissend, dass der Aufsichtsrat ihm teilweise nicht ganz so wohlgesonnen ist und er ja auch ganz klar rausgehalten werden soll aus dem Verein. Es gab ja eine Grundsatzentscheidung im Winter. Und ja. Dann hat der Aufsichtsrat, glaube ich, nur mit 9-2 Stimmen oder so, sag ich jetzt mal, dafür gestimmt und hat er gesagt, nö, dann nicht. Dann, also wenn es hier nicht einstimmig entschieden wird, dann gibt es halt nicht mein Geld. Und ganz komisch. Und ich meine, muss ja auch dazu sagen, das war jetzt ja auch, wäre keine Schenkung gewesen, sondern es wäre ein Kredit gewesen, den er sich schön verzinsen lassen hätte wieder. Ja, gibt es jetzt erstmal kein Geld vom Fleischbaron und Schalke schafft es auch erstmal so zumindest.
Ja, crazy. Ist ja dann die Frage, wollte er das quasi gar nicht wirklich anbieten, sondern nur zu einer Prämisse, wo er weiß, die wird niemals eingehalten, oder wollte er sich mit dem Kredit jetzt auch die Einstimmigkeit, seinen quasi Zuspruch zu ihm im Aufsichtsrat quasi erkaufen? Also ihr kriegt Geld, aber dann müsst ihr auch alle hinter mir stehen.
Ja, so ungefähr. Also so ein bisschen so dieses, so sich seine eigene Person nochmal so ein bisschen so selbstversichern oder so, ganz komisch. Also
ja.
Was ja auch zeigt, wie wichtig ihm der Verein eigentlich ist. Also offenbar geht es da jetzt nicht so sehr um den Verein, sondern eher vielleicht um sich selbst und seinen Kontostand.
Könnte passieren.
Naja, gut. Ja, Schalke, Mensch, Glückwunsch. Nicht mehr letzter, passenderweise auch ein 4-0 von Schalke 04 gegen Hoffenheim. Und übrigens ganz witzig, Hoffenheim, das habe ich hier auf meinen zahlreichen Spaziergängen letztens entdeckt. Es gibt in Berlin einen, ich habe das schon mal irgendwie gehört, ich glaube, ich habe die auch schon mal interviewt für Spreeradio damals. Es gibt einen offiziellen 1899 Hoffenheim Fanclub in Berlin und passenderweise verschmelzen bei diesem Fanclub offenbar Tradition und Retorte, weil die haben ein offizielles Dienstfahrzeug und dieses Dienstfahrzeug ist, dieser Dienstwagen ist nichts Geringeres als ein alter Trabi. Und dieser Trabi mit einem wunderschönen Aufdruck, da können wir vielleicht noch ein Bild posten bei Instagram oder so, steht hier bei mir in Karlshorst und da steht irgendwie drauf 1899 Hoffenheim, offizieller Fanclub von Berlin oder so und ist ein alter Trabant. Toll.
Krass, also der Fanclub sitzt auch bei dir in Karlshorst?
Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ein Mitglied dieses Fanclubs, aber ich schätze mal, dass das schon das offizielle Dienstfahrzeug ist, dieses Fanclubs, weil ich glaube nicht, dass die jetzt eine ganze Flotte haben oder so. Und ich könnte mir vorstellen, dass die hier sind, dass die hier wohnen. Also vielleicht finde ich das mal raus und dann können wir vielleicht mal so ein Interview einfädeln oder so. Das wäre doch was.
Man könnte jetzt ja sagen, skurril, dass dieser Fanclub gerade in Ostberlin beheimatet ist, aber vielleicht ist der Fanclub ja von 1899, also die TSG, unser Traditionsverein der Herzen, ist ja wesentlich älter als diese blöde deutsche Teilung. Das heißt, man kann ja gut um 1900 rum einen Fanclub gegründet haben im noch nicht geteilten Berlin, der dann unglücklicherweise im Ostteil dann lag.
Ja, das sind Sachen, die wir auf jeden Fall mal nachrecherchieren werden und euch dann hier nachreichen werden bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast, denn wir sind ja ein investigativer Recherche-Podcast auch.
Und wahrscheinlich eher 2010 gegründet, der Fanclub.
Ja, wäre mal interessant, das rauszufinden. Wir bleiben da auf der Spur und gucken mal auf der Fährte, was da hintersteckt.
Ja, ich dachte gerade noch beim geteilten Berlin, wo ich gerade noch denke, an die schlimme, wechselhafte Geschichte unserer Stadt, dass man natürlich 1964, 65, 66 natürlich auch nur auf halb Berlin zugreifen konnte. Ich habe mich gerade kurz gefragt, nämlich, warum nicht Union Berlin zum Beispiel danach gerückt ist oder sowas oder BFC Dynamo. Aber die standen natürlich für die Westdeutsche Bundesliga nicht zur Verfügung.
Das ist richtig, Henning. Denn damals wurde ja schon eine Mauer durch diese Stadt gezogen. Ja, stimmt. Ja. Ist auf jeden Fall eine ganz andere Zeit gewesen. Und
ja,
auch eine interessante zeithistorisches Dokument, diese Töne auch so aus der Sportschau waren. War auf jeden Fall ein ganz, ganz cooler Beitrag, ja, auf jeden Fall. Ja, zeithistorisches Dokument hat sich auch am Freitagabend zugetragen in der Fußball-Bundesliga. Ja. Denn ja, der FC Bayern, der große FC Bayern, hat mal wieder ein Spiel verloren. Überraschung, Überraschung. Und zwar gegen Borussia Mönchengladbach. Gladbach schlägt die Bayern, nachdem sie schon 0-2 lagen, noch mit 3-2. Ja. Das ist schon auch
Wahnsinn.
Eine der Überraschungen des Spieltags.
Ein irres Spiel. Und Bayern-Gladbach ist ja der große Zweikampf der 1970er. Und es ist nach wie vor das sind tolle Duelle, wenn die gegeneinander spielen. Das ist natürlich, also der deutsche Klassiko ist ja Bayern gegen Dortmund. Und das, weiß nicht, das Tabellenspitze entscheidendste Spiel ist ja wahrscheinlich dann so Leipzig gegen Bayern eher. Aber trotzdem ist Bayern-Gladbach immer noch verdientermaßen eines der deutschen Klassikerspiele. Und es ist, also Gladbach hat auch, glaube ich, eine ganz gute Quote gegen die Bayern, oder?
Ja, die haben eigentlich quasi immer jedes zweite Spiel gewinnen sie. Jedes zweite verlieren sie dann auch teilweise mit 1-5, aber jedes zweite gewinnen sie. Und das ist ja schon auch, also ist eine sehr, 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 sehr gute Quote. Und die Bayern tun sich immer schwer gegen Gladbach, auch in München.
Ja.
Also ist jetzt nicht so ein Heimding so, schon auch vielleicht verstärkt, aber auch in München hat Gladbach schon mal gewonnen. Also die sind, glaube ich, was Gladbach auszeichnet in solchen Spielen, ist, dass sie mutig und furchtlos, das klingt jetzt ein bisschen altbacken, aber du weißt, was ich meine, also dass die wirklich wenig ja, Respekt haben und natürlich auch eine gute Mannschaft und auch gerade bei so einer hochpressenden Mannschaft wie Bayern dann auch die Spieler haben, die das ausnutzen können mit geschickten Pässen, so wie Stindl in die Gasse. Aber ja, du musst natürlich auch einfach die vom Kopf her bereit sein, die Bayern zu schlagen und das sind sie eigentlich immer und das haben sie auch wieder gezeigt. Ja.
Ich glaube auch, dass Gladbach absurderweise im Kopf der FC Bayern seit den 70ern drinsteckt, obwohl ja keiner der heute spielenden Spieler da überhaupt geboren war. Und dass sie quasi mental einen Vorteil haben. Also ich glaube, im Verein, also ich glaube, die Vereine sind einfach, die hängen so zusammen, dass es selbst sich auf die Spieler überträgt, die gar nicht mehr wissen, wer in den 70er Jahren mal Meister geworden ist. Und gegen wen.
Meinst du, dass das so ist?
Ich finde ja, auch, also
könnte schon vielleicht sein.
Würde ich jetzt mal in den Raum stellen.
Kannst du das empirisch belegen?
Ich finde bei das, ja, also die Quote spricht ja für sich. weil ich meine, eine 50% Siegquote gegen die Bayern ist, dass wenn das Hertha hätte, dann hätten sie öfter gewonnen gegen die Bayern.
Richtig.
ich finde, was bei Gladbach mir auffällt, ist, dass die für mein Gefühl dazu übergegangen sind, den Pass in die Spitze so ein Stück früher zu spielen, als alle das erwarten würden. Und dadurch ergeben sich auch das Tor gegen Bielefeld letzte Woche. Der Pass von Hofmann, der kam zu einem Zeitpunkt, wo man noch nicht damit rechnet und plötzlich ist der Ball schon da und er wird dann auch so halb reingelupft in die Spitze. Und dann hast du vorne Embolo zum Beispiel, der seinen Körper einsetzen kann und den Ball dann festmacht und frei vorm Tor steht. Und auch gegen die Bayern, das waren ja alles schnelle Pässe aus dem eigentlich fast defensiven Mittelfeld, zentralen Mittelfeld, die dann in die Spitze gegangen sind und zu so einem seltsamen Zeitpunkt.
Ja.
Man denkt, der kommt jetzt noch nicht und ich glaube, die Abwehr denkt auch, der kommt jetzt noch nicht und dann kommt ja, er aber. Und das ist ein Mittel, das ganz gut funktioniert. Also gerade eine hochstehende Abwehr wie die der Bayern, die halt einfach davon ausgehen, dass sie den Ball, also dass sie im Zweikampf sind, wenn der Pass kommt. Wenn du da den Pass spielst, bevor dieser Zweikampf kommt, dann hast du eine ganz gute Chance, den da vorne reinzulupfen. Und es hat gut funktioniert jetzt dreimal. Also zweimal. Das dritte Tor war ja dann quergelegt vom Strafraum und in den Winkel. Wunderschön auch von Neuhaus.
Wo du Neuhaus ansprichst, das wollte ich mir gerade sagen. Das sind ja so Spieler, auf die das System total zugeschnitten ist, beziehungsweise die diesem System den Erfolg bringen. Weil du brauchst halt kluge, vorausschauende Achter, Sechser, so, die da im Mittelfeld die Lücken sehen und die Räume sehen und dann auch die Pässe so spielen können. Ne? Das hat früher auch bei Dortmund und Weigl immer sehr gut gemacht, zum Beispiel. Das kann Hummels aus der Abwehr zum Beispiel auch sehr gut. Das sind halt so Leute, die oder auch ein Kimmich bei den Bayern, also die so eine Mischung sind aus kreativer, aggressiver Mittelfeld Motor, der aber auch einfach sehr, sehr schnell die sich bietende Möglichkeit sieht und dann halt auch jemanden schicken kann. Und die Bayern pressen ja generell sehr, sehr hoch. Das heißt, du kannst diese Kette auch echt schnell überspielen und oder ja, gut überspielen. Und sie haben jetzt ja sogar genauso viele Gegentore kassiert wie Bielefeld aktuell, die Bayern. Also die Abwehr ist jetzt nicht die beste diese Saison. Ja. Und das wird auch noch ein ganz schön weiter Weg, ne? Also für die kommen ja noch ein paar mehr englische Wochen jetzt auf sie zu. Und ob das jetzt so eine easy-peasy Meisterschaft wird am Ende, würde ich mal ganz dickes Fragezeichen hinterstellen. Also könnt froh sein, dass Leipzig gestern verloren hat, dann hätten sie jetzt schon die Tabellenführung abgegeben. Aber trotzdem, ich glaube, auch so wird es einfach sauschwer für die Bayern in dieser Saison.
Ja, es ist das ewige Bundesliga-Problem, dass niemand die Fehler der Bayern ausnutzt. Wenn die Bayern die Punkte lassen, lassen dann häufig die Verfolger auch die Punkte. Weswegen sie es dann zu leicht immer noch haben. Aber ich glaube auch, das wird, könnte eine spannende, ein spannendes Saisonfinish werden, einfach weil die Belastung wahnsinnig hoch ist. Jetzt gerade gibt es ja so eine englische Wochenpause, wobei jetzt auch die Nachholspiele im Pokal noch kommen. Aber die Champions League hat ja ein bisschen Pause. Aber gerade zum Saisonfinish wird es dann, wenn man da weit kommt, auch wieder sehr viel Spiel in sehr wenig Zeit.
Bei Finish, dann muss ich mal irgendwie an Finnland denken, weil es einfach so klingt. Ja. Dann denke ich mir so, Finish, ja? Hm? Aber glaube ich auch. Und Gladbach kann sich auf die Schulter klopfen. Und wenn sie so spielen in der Champions League gegen Man City zum Beispiel, sehe ich auch Chancen, dass sie da auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie untergehen oder so, sondern auch wirklich gut mithalten können. Und ja, ist irgendwie ein schönes Signal an die Liga.
Gegen Real Madrid waren es ja auch diese Pässe. Als sie 2-0 geführt haben, haben natürlich am Ende da in dieser Phase der Saison in der Champions League immer noch die Gegentore am Ende bekommen. Gegen Mailand und gegen Madrid. Aber es waren auch diese Pässe. Und das sieht immer so aus, finde ich, auf den ersten Moment wie so ein Hail Mary Pass, der einfach, wir spielen jetzt mal nach vorne und gucken, ob da einer steht. Und dann, ich war immer schockiert, wie gut die ankamen. Und ich glaube, das ist planvoll und das ist, wenn das wirklich ausgedacht ist und so einer Idee folgt von, wir sind jetzt einfach mal ein Stück schneller als die anderen, dann ist es auch wahnsinnig gut.
Naja, das zeigt natürlich auch die Qualität von Marco Rose, ne? Es ist ja auch einfach ein guter Trainer. Ich mag ihn nicht ganz so, weil ich ihn manchmal ein bisschen zu ehrgeizig und so laut finde. Also es ist ja ein sehr aggressiver Trainer auch. Aber man muss ihm zugute halten, dass er so ein Team auch pusht und halt auch einfach gut einstellt und besser macht. Das merkst du ja. Also das ist wirklich ein Trainer, der die Mannschaft besser macht. Nicht umsonst ist er auch im Gespräch bei Dortmund. Also es ist schon auch die Qualität, dann das im Training einzustudieren, diese Abläufe immer wieder einzubläuen, sag ich jetzt mal. Und dann läuft das halt im Spiel auch sozusagen, so wie du sagst, eigentlich sieht es überraschend aus, aber es ist genau einstudiert. Und ja, und es fällt dann zum Beispiel auch gar nicht auf, dass ein Thuram oder so jetzt gesperrt ist und fehlt, weil vorne müssen ja auch gar nicht unbedingt die Stürmer mal knipsen, weil wenn jetzt ein Hofmann zwei Buden macht, ein Neuhaus da das Ding reinschlänzt, dann reicht das halt auch. Also sie sind halt sehr qualitativ ausgeglichen besetzt so. Also sind jetzt nicht abhängig, wie zum Beispiel Bayern von einem Lewandowski eher vielleicht mal abhängig ist oder so. Auch das ist natürlich wichtig, um im Kollektiv irgendwie erfolgreich zu sein.
Ja. Das stimmt,
ja. Gladbach also auch wichtig fürs eigene Selbstvertrauen, fürs Punktekonto auch mal wieder, weil in der Liga sind sie jetzt ja gar nicht so gut gewesen, gewinnt also 3-2 gegen den großen FC Bayern. Und Borussia Dortmund meldet sich auch zurück in der Fußball-Bundesliga. Hallo, wir sind noch da. Wir können auch noch die großen Spiele gewinnen und schlagen RB Leipzig mit 3-1 in Leipzig. Also das hätte man vielleicht auch nicht unbedingt erwartet, aber gut, was soll man sagen? Es ist einer zurückgekommen, der zwar kein Finne ist, aber Norweger und der mit einem Doppelpack gleich mal wieder dafür sorgt, dass man weiß, was er kann. Haaland is back in the game.
Auf jeden Fall. Und das war in Leipzig und in einer furiosen zweiten Halbzeit, denn zur Pause stand es 0-0. Ich habe zur Halbzeit eingeschaltet, weil ich dann nach Hause gekommen war und ich glaube, das war ein ganz guter Zeitpunkt, weil es ist dann noch einiges passiert. Haaland kommt zurück, macht einen Doppelpack, einen noch an die Latte geballert. Der ist schon eine Naturgewalt. Also es sieht immer ein bisschen seltsam aus, wenn er läuft, aber die Ergebnisse sprechen für ihn. Und was er teilweise auch für Bälle kriegt, also der Pass, den Marco Reus durchgesteckt hatte, zum seinem zweiten Treffer oder im ersten, hat er mit dem Kopf einen und einen hat er so spitz durchgesteckt bekommen von Reus. Und der sah eigentlich zu weit aus, als wenn der beim Torwart landet, bei Gulaschi. Aber den kriegt er noch. Der macht diesen einen Schritt mehr. Der ist wahnsinnig schnell mit diesen riesen Schritten. Und es sieht seltsam aus, aber es funktioniert wahnsinnig gut. Und der kriegt so einen Ball dann noch, der eigentlich schon optisch schon beim Torwart war. Und spitzelt den vorbei und schießt ins leere Tor, das kriegt er dann auch hin. Mhm. Also ja, wahnsinnig starke zweite Halbzeit. Leipzig hat es dann auch nicht geschafft, die Bälle in ausreichender Form nach vorne zu bringen. Und die waren zu schnell weg und dann kam echt immer eine Naturgewalt an.
Ja, er sieht immer so ein bisschen aus wie so ein Storch, der mit so einer Kampffriese da über den Platz dachst und dann aber plötzlich unten den Turbo anschmeißen zum Geparden wird oder so. Ich weiß es nicht. Also es ist wirklich eine interessante Kreuzung aus verschiedenen Naturphänomenen, die da zusammenkommen. Und er liefert ab. Doppelpack, Haaland. Übrigens, Lewandowski darf man ja auch nicht vergessen mit dem 20. Saisontor. Also ja, da ist er noch ein bisschen entfernt jetzt, obwohl er verletzt war natürlich, der Haaland. Aber kommt er so langsam in diese Atmosphäre, in diesen Bereich von Lewandowski natürlich rein. Und Edin Terzic kommt langsam in die Spur als BVB-Coach. Also das scheint eine ganz gute Kombination zu sein, Dortmund und er.
Ja, scheint die Spieler auch zu erreichen. Und er wäre ja nicht der Erste, der so interimsmäßig nachrückt als zweiter Co-Trainer. Und dann vielleicht doch sich beweist und länger bleibt. Ich meine, Hansi Flick ist ja letztlich auch als Feuerwehrmann gekommen, als Kovac dann gegangen worden war und hat dann das Triple gewonnen am Ende. Ist jetzt in Dortmund vielleicht nicht Saisonziel, aber so jemand, eine Chance ist eine Chance. Und wenn man nicht sagt, Huub Stevens, du hast 2 Spiele Vertrag, Punkt. Also ich meine, der braucht jetzt auch keine Chance mehr, sich durchzusetzen, aber der Jahrhunderttrainer. Aber eine Chance ist eine Chance und die scheint Terzic jetzt zumindest sich anzuschicken, die zu nutzen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das passt auch besser zu Dortmund, einen emotionaleren Trainer zu haben. Er ist ja doch auch jemand, der eher so tickt wie ein Klopp vielleicht oder wie ein Marco Rose, ist ja auch so eine jüngere Generation. Lucien Favre ist ja immer sehr analytisch zurückhaltend gewesen und glaube ich, ein super guter Trainer natürlich, Lucien Favre, aber Terzic kommt halt über die Emotionen und hat auch die Qualität, vielleicht noch nicht die Riesenerfahrung, die wird er sich jetzt natürlich nach und nach aneignen müssen, aber das, glaube ich, kann Dortmund ein bisschen besser funktionieren. Sancho jetzt auch wieder getroffen, der hat ja auch davor ewig nicht getroffen, jetzt kommt er auch wieder so langsam in Form, also was ist gut? Ich meine, das ist gut für die Liga, weil so bleibt es halt einfach auch länger spannend und da mischen dann endlich auch mal ein paar mehr Teams oben mit, als jetzt nur vielleicht 2 oder 3, sondern das sieht so aus, als würden da echt so bis zum Ende, weiß man es natürlich noch nicht, aber so 4 Teams durchaus auch Chancen haben. Eins hat sich ein bisschen verabschiedet, muss man sagen, so aus dem ganz oberen Bereich und das ist Bayer Leverkusen, die so ein bisschen überraschend gerade denen die Puste ausgeht, hat man das Gefühl. Also jetzt auch gestern wieder nur 1:1 gespielt, damit sind wir beim nächsten Spiel gegen Bremen. Nur 1 Punkt aus 3 Spielen. Da läuft es gerade gar nicht mal so rund in Leverkusen. Was denkst du, Henning, woran liegt das? Weil eigentlich ist das ja ein gutes Team.
Es ist sehr, sehr seltsam. Ich habe mich ja Ende letzten Jahres irgendwann mal dazu hinreißen lassen, als wir uns unterhalten haben, wer deutscher Meister wird, da Bayer Leverkusen zu sagen, weil es da wahnsinnig gut lief und sie ein starkes Team haben, schnelle Leute und das sehr gut, die PS sehr gut auf die Straße bekommen haben, wie man sagt. Das müssen wir vielleicht aus der Folge nochmal rausschneiden, mein Tipp da. So wie den Wendler aus DSDS. So nachträglich unwürdig rausgepixelt. Es gab dieses Spiel gegen die Bayern und seitdem scheint da ein Knacks zu sein. Last-Minute-Knockout damals und seitdem läuft es nicht mehr rund. Es ist ja auch, also bei Schalke ist ja dasselbe. Die haben da auf Platz 5 noch oben mitgespielt und du veränderst nichts an der Mannschaft und auf einmal bist du im Abwärtsstrudel. Das ist kein leckeres Backwerk aus Österreich, der Abwärtsstrudel.
Sondern, achso, ich dachte, da hättest du irgendwie so ein Patent jetzt angemeldet.
Nee, es ist echter Kampf um die Existenz. Und das ist dann ganz schwer, da wieder in die Spur zu kommen. Und das war. Du veränderst nichts und alles um dich herum ändert sich auf einmal.
Das ist so verrückt. Das ist eine gute Beschreibung, glaube ich, für das Jahr 2020. Du selber änderst nichts, aber alles um dich herum ändert sich. Aber ja, ich glaube auch, das liegt auf jeden Fall, es ist so ein Kopfding, ne? Also du wirst da irgendwie in der letzten Minute, kassierst noch das 1-2 gegen die Bayern, kannst dann doch nicht so einen großen Mal Paroli bieten, ganz zumindest, und dann kommst du vielleicht ein bisschen ins Nachdenken auch, dann schwinden die Kräfte auch, haben ja auch ein ganz schön toughes Programm gehabt. Vielleicht ist dann auch so ein Kader doch nicht so breit genug besetzt, dass man das dann auch mal qualitativ auffangen kann, weil dann doch irgendwie ein Havertz vermisst wird oder ein Volland vielleicht auch, der dann auch mal von seiner Erfahrung her in solchen Spielen gegen Bremen vielleicht mal einen reinlullert. Stattdessen steht da jetzt ein Schick vorne, der gut ist, aber auch erstmal so ein bisschen noch weiter ankommen muss. Also ja, ich glaube, das ist so ein bisschen letztendlich das Thema und war ja auch ein schwaches Spiel gegen Bremen. Bremen selber auch wieder sauschwach, also die werden auch noch, die können sich wieder, glaube ich, glücklich schätzen, dass es drei schlechtere Teams geben wird am Ende. Weil die spielen auch wieder eine ganz, ganz komische Saison, sind ja auch genauso schlecht wie letzte Saison, wirklich punktemäßig und von der Bilanz her bis zu diesem Spieltag jetzt waren sie genauso schlecht wie das letzte Jahr, also letzte Saison. Also wirklich krass, dass da überhaupt keine Entwicklung ist.
Das stimmt. Bremen ja auch eines der Teams, bei denen wir schon Anfang der Saison drüber gesprochen haben, dass die nicht davon profitieren, dass die Sommerpause, wenn man sie so nennen will, so kurz war. Weil es für die ja quasi direkt aus dem Abstiegskampf mit der Relegation am Ende gegen Heidenheim quasi direkt weiterging und dieser Cut mental nicht da war, dass wir sagen, das war die alte Saison, lief nicht so gut, lassen wir hinter uns, starten eine neue Saison, sondern der Kampf ging so weiter im Kopf und da hat Bremen, glaube ich, immer noch zu kämpfen mit. Also, und wenn es jetzt ja wieder so eine Saison wird, wir müssen wirklich hoffen, dass da drei Vereine sich anschicken, schlechter abzuschneiden. Aber das ist jetzt auch kein Saisonziel von dem SV Werder Bremen.
Naja, offenbar schon. Aber Kampf im Kopf ist ein schönes Stichwort, Henning. Denn ein Mann, der das immer ganz gut so nach außen, glaube ich, repräsentiert, dass dieser Kampf stattfindet im Kopf, ist der Freiburg-Trainer Christian Streich. Denn da spielt sich, glaube ich, mal einiges ab während des Spiels. Also wenn man sieht, wie der so an der Seitenlinie rumspringt und sich auch freut jetzt. Gestern hatte er 5 Gründe, sich zu freuen. Denn der SC Freiburg feiert einen der höchsten Saisonsiege und Vereinssiege überhaupt in der Bundesliga. 5-0 gegen den ersten FC. Es läuft gar nicht mehr, Köln. Für Freiburg hingegen läuft super. 5. Sieg in Folge. Und das ist übrigens wirklich ein Vereinsrekord. Wahnsinn. Denn das haben sie noch nie geschafft in der Bundesliga.
Wahnsinnsserie. Und ich habe mal nachgeguckt, gegen wen die so verloren haben die Saison. Es gab 4 Niederlagen bisher und die waren gegen Dortmund, Leverkusen, Leipzig und Mainz. Also das Gegenteil von Favoritenschreck. Also und Mainz halt. Also eine der Niederlagen ist die ärgerlichste.
Ja, und vermutlich. Ich glaube auch, dass diese Mainz-Niederlage war, glaube ich, sogar die letzte in diesem Reihenfolge, weiß ich nicht. Aber zumindest war das, glaube ich, dann auch diese Initialzündung, die du dann manchmal brauchst, um weil damals sah es ja echt auch wieder so aus, okay, Freiburg war jetzt sozusagen genau auf diesem schmalen Grat zwischen, sie könnten unten richtig reinrutschen oder jetzt mal eine kleine Serie starten und sich den Abstiegssorgen erstmal erledigen. Und das haben sie halt jetzt geschafft. Ne? Und das schaffen sie jedes Mal, jede Saison wieder. Und das ist halt eine Riesenqualität auch von Christian Streich, diese Ruhe zu bewahren. Und klar, wenn du so lange Trainer bist, Kontinuität auch lieferst oder liefern darfst, dann fällt es auch leichter. Aber wirklich jede Saison zu schaffen, so eine Truppe zusammenzubauen und denen das einzuimpfen, dass sie immer wieder auch aus so Krisensituationen rauskommen können und jetzt 5 Siege in Folge feiern, top. Also super. Also kann man gar nicht anders sagen. Und
dabei halt neben Mainz nur gegen die ganz Großen verloren. Nächstes Spiel ist jetzt gegen den FC Bayern. Da können sie mal versuchen zu zeigen, dass sie auch einen Favoriten besiegen können. Einziges Top-Team, gegen das sie gewonnen haben, ist ja Hertha BSC Berlin gewesen.
Ja.
Damals.
Und auch das muss man erstmal schaffen.
Aber Ja, jetzt gegen die Bayern können Sie das mal bestätigen, dass Sie das auch ein Top-Team schlagen können.
Ich war ein bisschen überrascht. Ich mein, Sie haben ja Santa Maria geholt zur Saison. Den Franzosen. Und den haben Sie, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, für 10 Millionen Euro geholt. Das finde ich für Freiburg relativ viel Geld, muss ich ehrlich sagen. Also finde ich jetzt zu anderen Vereinen vielleicht immer noch wenig, aber für Freiburger Verhältnisse ist das schon nicht übel.
Das stimmt. Ist ja eigentlich eher ein Ausbildungsverein, der günstig Talente holt, die ein, zwei Jahre weiterbildet und dann wieder abgeben muss häufig. Und da ist so eine Transfersumme schon eine Hausnummer.
Haben sie wohl gut gewirtschaftet, da die Baden-Württemberger. Sind Freiburger auch Schwaben? Das müsstest du vielleicht, du hast ja eher so ein paar regionale Verwurzelungen da unten.
Freiburg gehört zu Baden.
Okay, aber ich glaube, die sind auch sehr sparsam, oder? Könnte ich mir vorstellen.
Bestimmt. Das ist ein bisschen schwierig in Baden-Württemberg, weil sich das so wie so ein C um, also weil das ist ja also da sehr, sehr südlich. Also man könnte ja sagen, Norden ist Baden, Süden ist Schwaben. Aber so einfach ist es nicht, weil das noch so rumgeht, schwarzwaldmäßig. Deswegen liegt Freiburg, also wenn ich da jetzt nicht sehr falsch liege, ist
was
Freiburg
ich nicht sehe, meine Damen und Herren, Henning Schneider hat diese Deutschlandkarte da unten gerade mit seinen Händen nachgezeichnet. Und das sah wirklich kunstvoll aus, als würde er einen Teig kneten und Deutschland quasi nochmal nachformen wollen. Also fantastisch, fantastisch, sehr, sehr schön. Ja, vielleicht die beiden letzten Spiele eher ein bisschen kurz abgehandelt. Jetzt nicht, weil wir die Vereine nicht mögen, aber weil es jetzt auch nicht unbedingt die Knaller-Spiele waren. Mainz-Freiburg 0-2, Mainz-Frankfurt, Entschuldigung, 0-2. Frankfurt gewinnt und ist auch wieder ganz gut drauf aktuell. Und Union-Wolfsburg 2-2. Ja, auch.
Ja, Achtungserfolg für Union. Punkt behalten zu Hause gegen Wolfsburg. Ist ja auch ein Team, das oben mitspielt. Auch lange Zeit ungeschlagen war. Und Mainz-Frankfurt, natürlich die Randnotiz, dass Frankfurt damit Schalke auf den Platz 17 gehieft hat.
Stimmt.
Vorbei
stimmt,
an Mainz.
Das stimmt. Mainz ist jetzt also auf dem letzten Platz. Und bei Union Wolfsburg übrigens ganz krass, das habe ich gerade eben nochmal gelesen, Wolfsburgs Verteidiger Pongracic musste zur Halbzeit ausgewechselt werden. Der hatte ja Covid-19 und ist jetzt wieder langsam zurückgekommen. Aber offenbar gibt es da echt bei ihm krasse Langzeitfolgen, weil er schon nach 15 Minuten völlig ausgepowert war, kaum noch Luft bekommen hat. Und dann wirklich zur Halbzeit ausgewechselt werden musste, weil er keine Kraft mehr hatte und wirklich Atemschwierigkeiten hatte. Das finde ich ganz schön krass, ehrlich gesagt, dass sich das nochmal so, auch ich meine, das weiß man ja mittlerweile, dass die Langzeitfolgen einfach teilweise echt heftig sein können. Aber da wurde ja auch am Anfang viel darüber diskutiert, so, ne, Sport und Corona, ist es überhaupt verantwortlich, das jetzt zu machen und so, was mit den Spätfolgen? Naja, gut, bei ihm sieht man, so geil sind die nicht.
Ja, es gab ja damals das Zitat, das im Raum stand, das sind alles junge Leute und top austrainiert. Also selbst wenn jetzt Corona, wenn das Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, sich da ausbreitet, ist das da nicht so schlimm wie in anderen Teilen der Gesellschaft. Ist halt doch, meistens trifft das zu, aber eben nicht immer. Und das kann, die Langzeitfolgen sind ja eh ein Thema. Wir bekämpfen jetzt ja mit der Impfung und allem die Fallzahlen, aber und natürlich auch das Ausbrechen und das Auftreten von Langzeitfolgen, aber wie jetzt sich diese Erkrankung noch zeitigt nach 20 Jahren, kann man natürlich jetzt noch nicht wissen.
Wir stecken ja auch erst jetzt im zweiten Jahr der Pandemie. Ist auch Wahnsinn eigentlich, dass es nur in Anführungszeichen ein Jahr her ist und wir haben schon Impfstoff, das muss man auch mal so sehen. Ne? Also es ist ja auch eine Wahnsinnsleistung der Medizinforschung und der Forscherinnen, die da arbeiten. Wahnsinn. Ja. Also wenn du überlegst, dass, keine Ahnung, spanische Grippe oder andere heftige Krankheiten, da gibt es bis heute noch keinen Impfstoff, also Ebola zum Beispiel. Ja. Und jetzt haben wir es geschafft, wirklich nach einem Jahr, nicht ganz sogar, da einen Impfstoff zu haben, mehrere sogar. Das ist schon einfach auch, muss man auch mal so sehen, ziemlich krass. Also da können wir uns auch glücklich schätzen, dass wir in diesem modernen Zeitalter leben, dass es überhaupt möglich ist, dass man da jetzt so geschützt werden kann.
Das stimmt.
Ja. Ja. Stichwort Spätfolgen, das erinnert mich daran, dass ein gewisser Jens Lehmann, der irgendwie noch im Aufsichtsrat von Hertha so rumschwirrt, da auch mal ein umstrittenes Zitat gesagt hat. Und da kommen wir gleich zu. Nach einer kurzen Pause werden wir uns der Hertha widmen. Wir werden jetzt nochmal kurz hier an diesem Sonntag, den 10. Januar 2021, ein kurzes Päuschen machen. Hier bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Vielleicht nochmal einen Tee, Henning. Ich mache mir nochmal einen Tee, denke ich. Einen kleinen Pausentee werde ich mir machen.
Ach ja, ja, da bin ich dabei.
Macht ihr doch das Rauchen vielleicht auch mit. Oder man kann auch nachträglich, kann man immer noch einen Punsch, kann man sich jetzt auch noch machen im Januar. Das geht so wie frohes neues Jahr, kann man sich jetzt immer noch einen Punsch machen. Das geht. Das kann man machen. Das ist alles okay.
Ja.
Wir müssen auch mal mit den Traditionen brechen. Das ist völlig okay.
Auf jeden Fall. Es ist ja auch, Weihnachtszeit, ich meine, der 6. Januar war jetzt, ist ja die Frage, wie lange hält man den Baum in der Wohnung? Aber ich glaube, so in den erzkonservativsten bayerischen Regionen ist am 2. Februar, ist Eisheilige, heißt das, glaube ich. Und das ist so das Ende der Weihnachtszeit und das Anfang des Bauernjahres. Und ich glaube, das ist so der letztmögliche Zeitpunkt, wo die Hardliner, Weihnachtshardliner, den Baum spätestens rausschmeißen.
Meinst du, es gibt so einen Verein, so die Weihnachtshardliner E.V., die dann sich immer auch so treffen und dann so ganz klare Regeln festlegen, wie lange sie wann den Baum behalten und wann der rauskommt und das so nach so Statuten? Glaubst du, es gibt so Leute?
Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass der Verfassungsschutz da ein Auge drauf hat auf den Weihnachts-Hardlinern.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, die haben gefährliche Tendenzen auch in das rechtspopulistische Lager möglich.
Ja, ich glaube, die wollen die Weihnachtszeit noch weiter aufs Jahr ausdehnen. Und das ist, glaube ich, nicht nötig. Das würde nur noch mehr Dominosteine für mich bedeuten.
Ja, Gott, Dominosteine. Ich habe jetzt alle Plätzchen aufgegessen auf jeden Fall mittlerweile. Aber vielleicht mache ich nochmal neue. Das ist ja, warum nicht?
Die Double Sugar Makronen sind auch weg.
Die Double Sugar Makronen sind weg. Und ich habe schon wieder jetzt ein, zwei Wochen her, da habe ich nochmal einen Nachschub gemacht. Die sind mir von der Form besser gelungen und auch vom Zuckergehalt besser gelungen. Allerdings habe ich die damals zu lange drin gelassen, sodass sie dann etwas zu hart geworden sind. Die waren sehr crunchy, crunchy.
Ja.
Deswegen musste das leider als Ausschussware ganz bei mir behalten werden und muss sie dann ganz allein leider vertilgen. Das war dann leider so. Konnte ich nicht ändern. Ganz, ganz ärgerlich.
Ja, das kann man so nicht rausgeben.
In diesem Sinne, wir gehen in die Pause, melden uns gleich wieder. Erholt euch kurz und holt euch was zu trinken und dann sind wir gleich wieder da. Bis dann.
Bis gleich.
Gewinnt Tasmania heute?
Na, ich sag ja, ein blinder Huhn findet Oma ein Korn.
Ja, meine Damen und Herren, die blinde Henne hat das Korn leider nicht gefunden. Sie wissen ja, Wunder gibt es auch im Fußball nicht.
Ja, Wunder gibt es auch im Fußball nicht. Damit herzlich willkommen zurück zu Doppelspitze, der Fußball-Podcast, Teil 2, die zweite Hälfte. Am 10. Januar, würde ich sagen, und Sonntag, den 10. Januar. Und wenn ihr uns einen großen Gefallen tun wollt, dann könnt ihr uns bei Apple Podcast eine Bewertung dalassen mit ein paar Sternen einfach auf der Seite, wo es den Podcast gibt. Kann man unten bewerten und einen kleinen Text noch dazu, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Und dann freuen wir uns sehr, da von euch auch da zu hören.
So sieht's aus.
Ja, es gibt keine Wunder im Fußball, Leon. Ich finde, das ist dafür, dass das 10 Jahre circa nach dem Wunder von Bern jemand sagt. Finde das eine mutige Aussage. War das damals schon vergessen? Ich meine, 10 Jahre sind auch eine lange Zeit, ne? Ich meine, man hat ja auch davor, war Weltkrieg, das haben ja viele auch erfolgreich hinter sich gelassen. Und das Wunder von Bern, ich hätte gedacht, das wäre länger im Gedächtnis geblieben, aber vielleicht wird es ja auch einfach heute, 1000 Jahre später, viel mehr abgekultet als damals.
Ja, stimmt. Ich war auch überrascht über die Aussage. Ich meine, das ist ja von 1965. Schnipsel noch aus dem ARD-Sportschau-Beitrag zu Tasmania Berlin. Und ich war auch überrascht, dass er sagt, Fußball gibt es im Fußball nicht. Wunder gibt es im Fußball nicht. Aber vielleicht war es damals auch eine sehr schwermütige Zeit. Ich meine, politisch haben wir ja schon drüber gesprochen. Eine Zeit, die jetzt auch nicht die rosigste war in Deutschland. Vielleicht hat es auch damit zu tun, man weiß es nicht. Aber schön auch die Aussage da von dem Berliner, richtig schön Berlinerisch. Ich sag mal so, ja, blendet Huhn findet auch mal ein Korn. fand ich sehr sympathisch auf jeden Fall. Und führt uns auch zum Berliner Verein, der aktuell eher die zweite Klaviatur in der Hauptstadt spielt, überraschenderweise, oder auch vielleicht nicht so überraschend. Hertha BSC heute mit einem Sonntagsauftritt um 18 Uhr. Vielleicht haben sie schon gespielt, wenn ihr die Folge hört. Auf jeden Fall geht's auswärts auf die Alm nach Bielefeld, die ja leider auch ohne Zuschauer aktuell bestückt ist in solchen Spielen. Würde man sich auch eine schönere Atmosphäre wünschen, gerade für einen Aufsteiger natürlich echt bescheiden, dass man so spielen muss. Aber da haben wir jetzt als Hertha-Fans eher wenig Mitleid heute. Ja, in Bielefeld, ich glaube, da müssen wir nicht lange drum herum reden, da sollte man dann doch auch vielleicht mal die 3 Punkte mitnehmen.
Ja, das ist immer so fies, weil, also ich persönlich wünsche den Aufsteigern immer, dass sie es schaffen, den Klassenerhalt zu erreichen. Aber trotzdem denkt natürlich jeder Verein, wir spielen jetzt gegen den Aufsteiger, da sollten wir 3 Punkte einplanen. Und wenn da alle recht behalten, dann bleibt am Ende nichts über. Das musste ja auch das Mania Berlin erfahren. Das ist ja eigentlich krass, die sind ja mehrere Ligen auf einmal aufgestiegen dann. Das ist ja auch, den Rekord wird ihm wahrscheinlich niemand nehmen, weil das wird jetzt heute nicht mehr durchgepfiffen werden. Die waren ja nicht in der zweiten Bundesliga, bevor sie dann Bundesliga gespielt haben. Naja, jedenfalls, ja, Hertha auf der Alm, wo auch gar nicht so richtig klar ist, warum das Bielefelder Stadion Alm heißt. Das ist eigentlich ziemlich in der Stadt. Aber es war wohl mal so ein Zitat, dass da irgendwer sagte, wo sind wir hier denn? Sieht da aus wie auf der Alm. Und es geht auch ein bisschen den Berg hoch. Also, ja.
Es gibt da, ganz interessant, es gibt da mehrere Mythen auf jeden Fall darüber, weil du das ansprichst mit der Alm. Der eine ist die du erzählt hast, die andere Legende ist, dass es da wirklich wohl mal eine Alm gab. Also so eine Art landwirtschaftliche Fläche, bevor da irgendwas hingebaut wurde oder so.
Ja, man ist auf jeden Fall vom Hauptbahnhof da ziemlich schnell hingelaufen. Also weit draußen ist es nicht das Stadion in Bielefeld. Aber schön ist es, ist ja auch ein Bundesliga-Stadion, lange Zeit gewesen, dieses Jahr mal wieder. Und für Bielefeld sieht es nicht so rosig aus und die Hertha wird versuchen, daran heute nicht viel zu ändern, hoffentlich. Gegen Schalke hat es für die Hertha ja auch noch geklappt, die Serie aufrechtzuerhalten, die Schalker. Und jetzt mal gucken, wie es heute wird. Wie ist dein Gefühl fürs Spiel?
Ja, nach dem 13-0 gegen Schalke eigentlich ganz gut. Waren 13-0, ne? Oder ja, 13-0. Schon so lange her. Ist ja schon wieder so viel passiert dazwischen. Deswegen glaube ich, dass wir auch im Bielefeld eigentlich gewinnen. Aber wie du schon ja auch gerade eben nochmal so ein bisschen, philosophisch vielleicht sogar schon gesagt hast, wenn jetzt jeder behauptet, er würde gegen den Aufsteiger gewinnen, dann müssten sie am Ende 0 Punkte haben. Haben sie ja aber nie. Das heißt, es gibt dann immer auch ein paar Ausreißer. Und in solchen Spielen, kann das nämlich immer möglich sein, dass gerade so der in Anführungszeichen Favorit da dann anreist und eben am Ende verliert. Ich meine, Bielefeld hat auch gegen Schalke gewonnen übrigens. Also vielleicht ist das gar nicht so viel wert, wenn man gegen Schalke gewinnt. werden wir sehen. Ja. Aber bei Hertha lief es auf jeden Fall ja letzte Woche schon deutlich besser wieder. Auch mit Guendouzi, der wieder getroffen hat. Kunja hat ein starkes Spiel gemacht. Piontek hat getroffen. Also ich glaube, was ihnen gut tut aktuell, ist, dass jetzt einfach auch mehr Zeit da ist, mal Sachen zu trainieren und einzuüben. Das ist auch wichtig, gerade in so einer neu zusammengestellten Mannschaft. Und das merkt man jetzt vielleicht auch, dass solche Mechanismen dann mal eher greifen. Und ja, es wäre gut, wenn wir es gewinnen, sagen wir mal so. Dann haben wir nämlich wieder auch nochmal mehr Abstand nach unten und können dann auch mal so ein bisschen ruhiger generell an die ganze Sache rangehen, ohne jetzt diesen großen Druck zu haben, dass man nach unten schauen muss. So, deswegen wäre es einfach enorm wichtig, um da eine Distanz zu schaffen. Aber
ja, gerade weil
ist schwierig. Also ich würde mal sagen, es wird jetzt irgendwie kein Kantersieg oder so, wenn überhaupt denn so ein knappes 1-0 oder 2-1.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Und gerade wichtig gegen Bielefeld, weil die ja Platz 16 aktuell sind, also der Platz, auf den man nach unten dann guckt, wie viele Punkte sind es auf die Relegation. Und das sind jetzt aktuell 6. Und wenn man das direkte Duell gewinnt, sind es halt 9. Und das wäre dann schon ein kleines Polster, das man als Hertha-Fan immer ganz gerne hat, weil es ja nicht auch nach guten Saisonstarten auch mal dann doch nochmal wichtig wurde zu gucken, wie viel Polster ist da eigentlich nach unten.
Ja, und auch wenn wir alle gerade uns ein ordentliches Polster angefressen haben, gilt das ja nicht für die Bundesligaspieler, die natürlich trotzdem noch Sport machen und auch spielen dürfen im Vergleich zu den ganzen Amateur- und Jugendkickern, die aktuell eher joggen. Also ich habe auch vorhin auf meinem Spaziergang, ich habe heute Morgen schon eine kleine Morgenrunde gedreht und ich habe ungelogen, ich glaube 30 Jogger und Joggerinnen getroffen. Also es ist auf jeden Fall neben Spazierengehen aktuell Hobby Nummer 1 in Deutschland, glaube ich.
Ach toll, da so um die Trabrennbahn rum da.
Genau, also das ist auch eine schöne Strecke da hinten Richtung Wuhlheide raus. Es gibt ja sehr viele kleine Parks zwar auch, aber eben auch die große Wuhlheide hier in Karlshorst. Und das ist eine richtig schöne, wilde, waldähnliches Areal eigentlich. Und da sind sie alle dann immer am Joggen. Und es gibt auch so einen kleinen Outdoor-Sportbereich auf so einer ehemaliges, ich glaube, es ist auch ein ehemaliges Stadion oder so, aber das kann man nur noch so rudimentär erkennen. Auf jeden Fall gibt es dann einen kleinen Outdoor-Sportbereich und da sind auch mal einige am Trainieren. So die halt wirklich ins Fitnessstudio sonst gehen, um sich halt fit zu halten. und
das professionell betreiben.
Ja, ja, total.
Ich finde es auch immer überraschend, also ich gehe auch ganz gerne mal laufen und ich gehe meistens einfach auf dem Gehweg laufen, also an der Straße entlang. Und wenn man mal dann an Orten ist, die so Joggerparadiese sind, also zum Beispiel auch die Halbinsel Altstralau, spaziere ich gerne mal so rum. Und was einem da für Massen an Joggern entgegenkommen, ich habe immer, wenn ich hier laufen gehe, das Gefühl, so viele gehen gar nicht laufen. Aber die gehen halt nicht da laufen, wo ich laufen gehe, sondern die sind dann in den Parks und Grünanlagen und am Wasser. Da ist dann wirklich eine Völkerwanderung der Jogger.
Ja, ja, du bist eher so die Stadttaube und die anderen sind eher so die Taube, die auch mal so rausfliegt, die auch mal so in den Speckgürtel eher so zu Hause ist. Und du bist halt so auf den dreckigen Straßen von Berlin,
genau,
von Berlin Downtown unterwegs und die anderen sind eher so in der grünen Lunge.
Genau, ich bin dann auch so, die Stadttauben sind auch die Krankenvögel meistens, wo dann so eine Stelle ist, wo die Federn fehlen und das sieht irgendwie nicht gesund aus. Und irgendwie eine, heißt das, wie heißen denn Taubenfüßen?
Krallen.
Die Zehen, heißt das Zehen? Krallen. Eine Tatze, an einer Tatze fehlt eine Kralle. Und man hat das Gefühl, die hat irgendwie drei Kämpfe hinter sich und die hat es überlebt, aber ist auch nicht so heile da rausgekommen und genau, so jogge ich hier immer lang und habe das Gefühl, neben zwei anderen bin ich der Einzige.
Ja, frisurentechnisch könntest du vielleicht, also die haben ja meistens eher keine langen Haare, so Tauben, es ist ja eher sehr glatt alles, das Gefieder,
ja.
Also da müsstest du noch ein bisschen nachbessern, glaube ich. Ich habe, aber es gibt irgendwie, das ist sehr witzig, in der Zeit, vor 3 Wochen oder so, in der Wochenzeitung, die Zeit, einen Artikel gelesen, genau zur Stadttaube, eine Hommage an die Stadttaube, weil die irgendwie zur Wahl zur Vogel des Jahres steht oder so. Und es gibt im Internet bei Facebook Gruppen, die mobilisiert haben, um diese Stadttaube zum Vogel des Jahres zu wählen. Also es gibt eine riesen Fanbase und es war wirklich interessant, das ist ein bisschen auch natürlich auch witzig gedreht, der Artikel, aber so, ja, was so faszinierend an dieser Taube ist. Und der ich glaube, das ist ein Typ gewesen, der es geschrieben hat, schreibt dann auch so, ja, und ganz am Ende begebe ich mich mal auf die Ebene der Stadttaube herab und lege mich auf den Boden, um zu gucken, wie sie eigentlich die Welt sieht. Und das fand ich so genial, irgendwie eine geile Idee, so, das mal so zu machen. Und dann beschreibt er so, wie er dann irgendwelche Krümel auf dem Boden sieht und sich dann so die Welt ganz anders darstellt.
Ja, krass. Es war ja, glaube ich, im letzten oder vorletzten Jahr war die Turteltaube, glaube ich, Vogel des Jahres. Deswegen weiß ich nicht, wie groß die Chancen sind, dass jetzt schon wieder eine Taube dran ist. Das ist ja wahrscheinlich wie im Bayerischen Landtag so ein bisschen auch lokal proportioniert, dass dann jetzt nicht zu viele Franken und zu viele evangelische Schwaben und zu viele katholische Oberbayern gleichzeitig sitzen dürfen. Deswegen, aber vielleicht in den nächsten Jahren kommt vielleicht die Stadttaube als Vogel des Jahres auf uns zu.
Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob es Bielefeld auch so eine Taubenstadt, wie weiß ich nicht. Vielleicht kann Hertha das ja heute mal rausfinden. Berlin ist auf jeden Fall eine Taubenstadt. Ja. Und auf der Alm wird ja vielleicht auch das eine oder andere Tier mal rumflattern. Das klingt ja auch schon so nach Natur. Und Bruno Labbadia hat ja auch eine Bielefeld-Vergangenheit. Ja. Arne Meyer spielt aktuell oder auch nicht bei Bielefeld, ist ja zumindest dahin ausgeliehen. Ja. Es gibt also einige Querschnitte und Verbindungen dieser beiden Clubs. Und
das stimmt.
Ich glaube, Bruno hat auch davor gesagt, er freut sich auch, weil die Alm ist auch so ein englisches Stadion. Das ist auch so alles eng beisammen und so. Und es ist toll. Ich meine, ohne Fans natürlich nur halb so geil, klar. Aber ja. Es ist auf jeden Fall ein Ort, der der Bundesliga hoffentlich auch erhalten bleibt zur nächsten Saison. Ich meine, wir haben ja vorhin Köln kurz nur angerissen, aber die konkurrieren ja mit da unten. Und Mainz und Schalke, Bielefeld, also so schlecht schien die Chance nicht, dass Bielefeld es irgendwie doch noch schafft, weil die anderen sind eben auch schlecht.
Ja, zur Not über die Relegation. Und das ist wirklich ein schönes Stadion. Ich war vor 2 Jahren, glaube ich, mal da, als im DFB-Pokal Hertha gegen Bielefeld gespielt hat, in Bielefeld. Das ist echt ist ein gutes Stadion. Ist schön da. Und Hertha hat auch gewonnen damals. Vielleicht sind deswegen die positiven Erinnerungen da. Aber fände ich auch schön, wenn wir weiter Bielefeld hätten.
Ja, stell mal vor, man könnte da heute hinreisen zu einem Auswärtsspiel. Ist ja auch gar nicht so weit. Es sind ja nur 2 Stunden im ICE oder so. Ja. Eigentlich auch eine geile Auswärtsfahrt. Leider, leider gerade alles nicht möglich. Mann, Mann, Mann. Aber gut. Vielleicht ändert sich das ja mal 2022.
Man würde auch denken, man hat sich mittlerweile dran gewöhnt. Also, dass man sich wieder quasi Anlauf bräuchte, zu überlegen, ach ja, da kann man ja als Zuschauer hin irgendwann, wenn das wieder möglich ist. Aber ich ertappe mich immer noch dabei, dass ich denke, wenn ich jetzt sehe, irgendwer kommt, weiß ich nicht, nach Köpenick zur Union, und dann soll man sich da mal um Karten bemühen. Und nach dem kurzen Gedanken einer Hundertstel Sekunde, dann denke, brauchst du nicht. Brauchst du gar nicht gucken.
Ja, stimmt.
Und also ich bin immer noch, ich habe mich noch nicht dran gewöhnt. Ich bin immer noch auf dem, und ich hoffe auch, dass ich mir das beibehalte.
Ja, das ist gut.
Mich nicht dran zu gewöhnen, bis es wieder soweit ist, dass ich dann nicht quasi ein halbes Jahr Anlauf brauche, bis ich denke, ach stimmt, ja. Ja, jetzt gibt es natürlich keine Tickets mehr, aber da hätte man mal gucken können.
Ja, das ist echt eigentlich, also ganz interessant, ich finde, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich habe mich da schon so ein bisschen gar nicht so beim Fußball dran gewöhnt, aber woran ich mich krass gewöhnt habe, ist, dieses Maske tragen und Abstand halten. Ich finde, wenn du teilweise so Filme siehst oder, keine Ahnung, auch alte Reportagen oder so oder Aufnahmen und die Leute dann natürlich ganz normal so miteinander umgehen, irgendwie Handschütteln, sich umarmen, super eng beisammen sitzen, denke ich so, was macht ihr da? Seid ihr völlig bescheuert? Ja. Und dann denke ich, ach nee, stimmt, das war ja damals alles noch okay, ja.
Ja,
so,
ja.
Also dabei erwische ich mich eher häufig, so.
Das stimmt, ich bin auch neulich in ein Treppenhaus reingegangen und dachte dann kurz, muss ich jetzt die Maske aufziehen? Was ja nicht so ist. Also, so dass man beim Reingehen in den Raum aus quasi dem Draußen ins Drinnen, das habe ich schon so einen Reflex, dass ich eine Maske aufziehen will. Weil in dem Innenraum ist gefährlich. Ich habe noch eine Taubengeschichte, fällt mir gerade ein, weil ich habe einen kleinen Balkon, auf den ich jetzt auch gerade blicke. Und manchmal sitzen da Tauben. Ich wohne im vierten Stock und das ist dann, also oben drüber ist kein Balkon mehr und die Tauben sitzen ja gerne ganz oben, damit sie sich runtergucken können. Vögel allgemein, würde ich sagen. Und da sitzen manchmal auf der Balustrade, sitzen manchmal eine Taube. Und einmal, also dann meistens, weiß ich nicht, klopfe ich gegen die Scheibe oder mache die Tür auf und dann fliegen die schon weg von selbst. Und einmal ist sie da sitzen geblieben. Also die Tür war offen, das war auch Sommer. Und dann dachte ich, bevor die jetzt hier reinfliegt, verscheuche ich die, weil ich sie sonst nie wieder rauskriege. Und dann bin ich dahin und dann ist die aber, also hat sie so bewegt, aber schien nicht wegfliegen zu können. Dann dachte ich, vielleicht ist das eine geschwächte Taube. Und dann habe ich so einen kleinen Becher, so einen sehr flachen, mit Wasser gefüllt und ihn da so hingestellt. Weil ich dachte, dann trinkt die vielleicht was und dann kann die wegfliegen. Und hat das aber nicht in Anspruch genommen und hat dann noch gesessen und ich habe dann auch gedacht, ja, puh. Und irgendwann ist sie dann weggeflogen. Aber das war wirklich eine sehr lange Zeit, da hatte ich hier eine Mitbewohnerin. Und habe gedacht, vielleicht muss ich da helfen, wieder wegzukommen.
Ja, ein bisschen überzeichnet vielleicht. Also diese Angst auch zu haben, dass die dann nie wieder wegfliegt, ja. Aber ja, herzlich willkommen hier bei Doppelflügel, ihr Tauben-Podcast, meine Damen und Herren. Wir haben jetzt ein bisschen umgesattelt. Wir sind jetzt auch ein bisschen ornithologisch unterwegs. Und ich stelle mir gerade so vor, wie die dann so zu dir reinfliegt und weil du auch meinst, du wirst ja nie wieder los, wie ihr dann einfach so eine WG gründet. Also du weißt dann auch so, okay, ich kann nichts machen, ich werde hier, die kommt nicht mehr raus und dann macht ihr so eine Zwangsgemeinschaft, bildet ihr dann so eine Gemeinschaft auf Zeit, so man weiß, irgendwie richtig geil ist es nicht, aber gut, was soll man jetzt anderes machen? Und dann wohnt die da bei dir und fleht sich da so richtig aufs Sofa und du musst dann immer auch so Platz machen für die, weil die auch Fußball gucken möchte und du kannst eigentlich, du wirst so richtig, ja, hast keinen Bock, dir rauszuschmeißen, weil du auch so ein bisschen Respekt hast vor der, aber ist schon klar, ihr mögt euch eigentlich nicht.
Auf jeden Fall. Und die kann ja nicht in die Chipstüte greifen. Das heißt, die hängt sich dann immer mit dem ganzen Kopf in die Tüte. Das macht mich natürlich rasend wütend, weil ich das unhygienisch finde. Aber es geht dann nicht anders. Und ist auch ganz gut, vielleicht braucht die lange im Bad, dann kann ich irgendwie nicht pünktlich los. Aber kann auch sagen, ich bin zu spät gekommen heute, weil ich einfach die Taube war so lange im Bad.
Ja, und das ist dann auch so, am Anfang denken Leute so, ein bisschen crazy. Und dann gibt es irgendwann mal eine Reportage, weil irgendwie RTL das mitbekommen hat, macht dann so eine Doku über dich und dann bist du so der Taubenmann, so ähnlich wie die Taubenfrau da von Kevin allein in New York. Und dann ist es so völlig normal und dann sagen immer, ach so, ja nee, klar, die Taube hat noch im Bad so lange gebraucht. Ja, nee, klar, Henning, das ist doch klar, dass du dann zu spät kommst. Dann wird das so voll akzeptiert.
Ja.
Ja, schön, Mensch.
RTL kommt wahrscheinlich und bringt noch 20 eigene Tauben mit, die dann noch so hingesetzt werden.
Ja, genau. Die bringt immer mit zum Henning. Der ist, das ist bekannt, der ist Tauben. Der ist Taubenmann. Ja, das ist gar kein Problem. Nimmt das doch mit zu ihm, ja.
Ja.
Ach, schön. Ja, Mensch. Es gibt doch auch so einen Spruch, hast du eine Taube, besser eine Taube in der Hand? Nee, wie heißt es nochmal?
Spatz in der Hand als die Taube auf dem
Dach. Ja, so. Genau.
Ja.
Was soll er das eigentlich sagen? Also,
das soll sagen, dass wenn du, sollst lieber mit was Kleinem zufrieden sein, was du schon hast, als einem großen Ziel hinterher zu hechzen, das du vielleicht nicht erreichst.
Fantastisch. Danke für diese Transformation in meine Erlebniswelt, Henning. Großen Sachen hinterherhetzen, das ist doch auch vielleicht ein schönes Stichwort für die zweite Sonntagspartie. Die erste ja am heutigen Tage. Augsburg gegen Stuttgart. Denn Stuttgart hetzt ja schon, so dass es nicht hetzt, aber ist ja eigentlich sehr gut unterwegs in der Saison. Gab jetzt ein paar kleinere Rückschläge, aber ist immer noch ganz gut in der Spur, definitiv. Und sind jetzt heute in Augsburg auswärts gefragt. Auch kein leichtes Spiel in Augsburg. Ist schon der eine oder andere gestrauchelt oder hat da zumindest nicht gewonnen. Also das ist eine ziemlich ausgeglichene Partie, würde ich sagen, weil Augsburg auch echt eine sehr solide Saison spielt. Können wir vorstellen, dass das ja so ein 1-1 wird oder so.
Ist ja auch ein Duell der Tabellennachbarn. Augsburg auf 10, Stuttgart auf 11. Also auch relevant. Und also die Tabellensituation gibt dir da recht in der Analyse, dass das ein enges Ding werden könnte. Bin auch gespannt, also wie das ausgeht. Ist ja in anderthalb Stunden Anpfiff. Und ja, ich bin ja, also vielleicht gibt es bei dir in Karlshorst ja auch einen Thomas Hitzelsberger Fanclub. Ich stehe da auch mal ein Trabi rum, wo auf der Rückscheibe so das Antlitz aufgeklebt ist mit Folie.
Wahrscheinlich dann über einen Benz, weil wegen Stuttgart und Daimler, also es wird dann wahrscheinlich eher so ein alter Benz, aber so ein alter Benz.
Genau, so ein schöner Alter mit historischem Kennzeichen und der dann auch in die Stadt reinfahren darf, obwohl er die Umweltplakette nicht mal angucken darf.
Ja, würde gar nicht streifen, die Umweltplakette, aber hat ein H-Kennzeichen, dann darf er alles. Genau. Das ist so ein Freifahrtschein.
Ja.
Ja.
Und über 30 ist darf man alles in Berlin.
Richtig. Ja, also das ist die zweite Sonntagspartie und dann wäre der Spieltag auch schon abgeschlossen. Schauen wir mal. Wir können natürlich jetzt noch nicht sagen, wie der dann abgeschlossen wird, aber ihr wisst es vielleicht schon, wenn ihr es hört.
Ja, und wird eine Wucht.
Ja, wir blicken nochmal kurz auch auf nächste Woche zurück und wollen eine kurze Randnotiz noch aus dem französischen Fußball, aus dem Clubsport in Frankreich. Wie ist das hier so eine alte Anmoderation von so einem? Und wir schalten nochmal zum französischen Clubfußball und schauen, was dort los ist. Und der Traditionsverein Paris Saint-Germain hat doch tatsächlich seinen Trainer Thomas Tuchel gefeuert. Ja, der deutsche Trainer Thomas Tuchel ist nicht mehr Trainer bei Paris Saint-Germain, dem sympathischen kleinen Vorstadtverein aus der französischen Hauptstadt, der aufgepäppelt wurde durch die, ja, Millionchen aus dem Wüstenstaat Katar. Das ist schon auch wieder so ein Stück aus dem Kuriositätenkabinett vom PSG, oder? Also, dass der jetzt da gefeuert wird, was soll das?
Ich habe es auch nicht verstanden. Die hatten kurz zuvor gewonnen, 3-0, glaube ich, und stehen natürlich nicht ganz oben in der Liga, aber sind mit Tuchfühlung, mit Tuchelfühlung auf die Meisterschaft auf jeden Fall, die ja auch gar nicht so wichtig ist. Sie haben die letzten 1000 Jahre die Meisterschaft da gewonnen. Es geht ja um die Champions League und da sind sie ja auch noch dabei. Und es ist auch nicht so, dass es da jetzt irgendwie ein Hinspielergebnis gab mit 0-7, dass da die Aussichten schlecht sind oder man da nochmal einen Wahnsinns-Push ins Team geben müsste. Deswegen kein Verständnis. Wir waren natürlich nicht dabei in den Katakomben, aber ich konnte es nicht nachvollziehen. Ich war sehr überrascht. Und eigentlich, im Prinzip wäre Tuchel jetzt ja eine optimale Lösung für Borussia Dortmund gewesen, wenn es da nicht verbrannte Erde gegeben hätte. Die Kampfbahn verbrannte Erde in Dortmund.
Ich wollte gerade sagen, da gab es ja schon mal ein Kapitel. Das ist, glaube ich, keine gute Idee, den nochmal zu holen. Aber interessanter Kandidat auf jeden Fall jetzt in Zukunft, weil er halt wieder frei ist. Ne? Also wenn da jetzt nochmal jemand sucht. Ich meine, Hertha ist ja jetzt auch nicht unbedingt vielleicht auf Ewigkeiten an Bruno Labbadia gebunden. Also je nachdem, wie die Saison auch ausgeht. Ich könnte mir schon vorstellen, um so ein bisschen auch vielleicht nochmal das Projekt voranzutreiben, wäre so einer natürlich auch einer, der bei Windhorst auf dem Zettel steht. Aber das zeigt auch wieder, finde ich, bei PSG, und da sind wir ja auch bei Hertha wieder ein bisschen, wenn du dich abhängig machst von Investoren, machst du dich halt abhängig von Investoren. Und dann kann es halt auch mal so sein, dass der Scheich da mit dem Finger schnippst und sagst, nö, den Tuchel, den möchte ich aber nicht mehr, weil es mir alles ein bisschen zu langweilig und es läuft irgendwie nicht so richtig. Und dann ist der halt abgesägt so, ne? Jetzt ist Pochettino am Start.
Und da muss dann auch teilweise nicht mit sportlichen Argumenten argumentiert werden, rangegangen werden, sondern das ist dann eine Entscheidung und die steht. Das ist ein bisschen wie so ein Schiedsrichter wahrscheinlich. Eine Tatsachenentscheidung und wenn ich gesagt habe, es ist abseits, dann war das wohl abseits.
Ja, ich meine, Torhüter hat natürlich so ein klassisches Favre-Problem ja auch letztendlich, ne? Immer ziemlich gut gewesen, aber nie bis ganz nach oben gekommen. Champions League letztes Jahr natürlich im Finale gescheitert, letzte Saison, letztes Jahr ja auch mittlerweile, gegen die Bayern dann, aber da stand er ja noch mit seinem gebrochenes Bein, was nicht, aber zumindest verletzten Bein noch mit so Krücken am Seitenrand und so einer Schiene. Also er hat ja auch alles gegeben für den Verein, auch körperlich. Und wie wird es ihm gedankt? Ja. So. Also Neymar hat ja auch gesagt, oder Mbappé, einer von beiden, hat ihm viel zu verdanken. Und ich glaube auch, ja, Kontinuität ist da auch wieder eigentlich der Schlüssel, der halt in solchen Vereinen einfach nie umgedreht wird im Schloss, sondern immer irgendwie weggeworfen wird, bevor es soweit ist.
Das ist ein schönes Bild, dass sie den Schlüssel, man hat den Schlüssel, aber man dreht ihn nicht um. Ich habe es auch nicht verstanden, zumal ja PSG auch mit der Finalteilnahme letzte Saison so nah wie noch nie an der Champions League war, also wie zum Beispiel in den letzten Jahren, wo sie es jetzt sehr versucht haben mit viel Geld. Und den jetzt da ausgerechnet dafür zu bestrafen, also wenn man es bestrafen nennen möchte, aber zumindest zu sagen, wir sehen mit dir da nicht mehr die Zukunft. Ach ja, ja. Weiß nicht, ob ich glaube, ich befürchte fast, Hertha ist kein Projekt, in dem Thomas Tuchel sich sieht. Aber es wäre jemand, also wenn man so jemanden nach Berlin holen könnte, wäre mal ein Versuch wert. Also ob das diesem unsäglichen Projekt Big City Club vielleicht mal ein bisschen Auftrieb, Aufwind verschaffen würde.
Ja, why not? Ich meine, mit Toussaint und Guendouzi sind immerhin schon mal zwei Franzosen da. Guendouzi hat nur ausgeliehen, aber eventuell wird da ja auch die Kaufoption gezogen. Er hat da ja schon mal Anknüpfungspunkte. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Ich meine, Bruno ist ja eigentlich ein guter Trainer. Nur ich glaube auch, dass, wie gesagt, so vom Gefühl her ist es jetzt keiner, der irgendwie 3 Jahre bleibt. Kann mich aber auch täuschen. Also ich mag ihn eigentlich von seiner Arbeit her. Ist er ein guter. Übrigens ganz interessant, bei Schalke ist ja mit Christian Groß auch Rainer Wiedmeier jetzt Co-Trainer geworden. Und der hat ja lange auch bei Hertha gewirkt als Co-Trainer. Und ich glaube, dass das übrigens so eine Sache ist, die auch dafür sorgt, dass Schalke zumindest da ein bisschen mehr Qualität einfach hat im Hintergrund. Weil der ist super, ein super Fachmann. Also der hat damals auch schon, ich glaube, er war Co-Trainer, oh Gott, ich glaube mit Paul Dardai, glaube ich, zusammen oder sogar davor noch. Nagel mich nicht fest, aber ich glaube, auf jeden Fall war er eine Zeit lang auch in der Phase beteiligt, wo er da echt gut war. Und auch ein guter Trainer auf jeden Fall. Ja, so viel zum Thema Tuchel und PSG. Wir wollen noch kurz den Vorausblick auf die nächste Woche liefern. Im Pokal gibt es noch 2 Nachholspiele, die es teilweise wirklich auch in sich haben. Also nicht nur teilweise, sie haben es beide in sich. Bayer Leverkusen, dein Meisterfavorit, Henning, gegen Eintracht Frankfurt. Das ist die nächste Prüfung jetzt für Leverkusen, ne? Also da kannst du jetzt entweder auch wieder aufwärts gehen oder so richtig scheiße laufen.
Ja, ist ein hartes Match. Bundesliga-Duell und da kann man mal wieder zeigen. Ich meine, Schalke hat ja während ihrer Mega-Niederlagenserie auch im Pokal 2-mal gewonnen. Also man kann ja auch im Pokal so eine Trendwende schaffen oder zumindest andere Ergebnisse als in der Bundesliga liefern. Und muss Leverkusen jetzt schauen, dass sie da die Möglichkeit, die Chance nutzen. Vielleicht auch mal mit einem anderen Mindset ranzugehen. Es ist ein Spiel und nach dem Spiel hat man so ein direktes Resultat. Man spielt so auf was hin. Wenn es unentschieden steht, geht es nochmal weiter. Und es gibt auf jeden Fall einen Sieger. Das hat, glaube ich, Potenzial, mental auch zu helfen, vielleicht doch nochmal eine Kehrtwende zu schaffen.
Ja, einfach wird es definitiv nicht, weil Frankfurt auch gerade echt ziemlich stark ist, wieder in die Spur zurückgefunden hat, nach sehr vielen Unentschieden auch und jetzt wieder gewonnen hat. Auch Silva netzt ganz gut aktuell. Ich würde da fast sogar sagen, also allein von der Form her gerade, ist Frankfurt da sogar, jetzt nicht Favorit, aber hat Frankfurt die besseren Karten. Aber bei Leverkusen kommt Wirtz zurück, der hat jetzt auch nicht gespielt gegen Bremen. Wird, glaube ich, ein schönes Match. Wird, glaube ich, ein sehr rasantes Match. Und
Frankfurt hat ja im Winter Bas Dost abgegeben. Das hat mich ein bisschen überrascht. War sehr spontan, auch mit sofortiger Wirkung. Es gab ja quasi keine Winterpause, in der Transfers getätigt und lange angekündigt werden konnten. Es war ja ein Wochenende eigentlich, spielfrei. Und das hat mich überrascht. Aber ja, es geht auch ohne Dost. Silva ist gut dabei und Kamada ist auch sehr gut. Und ja, also läuft gut bei Frankfurt.
Ja, das haben sie ja wohl deswegen auch gemacht, weil sie einfach Geld brauchten. Also die Corona-Krise ist wohl auch an Frankfurt nicht spurlos vorbeigegangen. Und sie brauchten einfach Geld und dann gab es ein Angebot offenbar, hatte Brügge Geld übrig, wo auch immer sie das hier hatten.
Ja.
Und dann ist Bas Dost einfach mal kurzerhand transferiert worden.
Ja.
Spektakulär auf jeden Fall, auch ein ziemlicher Blitztransfer. Da frage ich mich auch immer, wie läuft das? Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen merkwürdig, weil der war jetzt ja auch nicht, also kein Bankdrücker, hat ja schon auch gespielt regelmäßig. Und dann zu sagen, nee, okay, ciao, ich gehe, dann müssen auch noch irgendwelche anderen Sachen eine Rolle gespielt haben. Keine Ahnung, will ja jetzt nicht irgendwie mich zu weit aus dem Fenster lehnen, aber da, ja, sind auch mal, glaube ich, Interessen im Spiel, von denen wir gar keine Ahnung haben, irgendwelche komischen Provisionen, die da fließen und so. Könnte ich mir vorstellen.
Das kann sein, ja. Ja, ist ja auch relativ oft schon gewechselt. Also da kann auch sein, dass da einige noch mitverdienen. Man weiß es nicht. Aber gut, er hat jetzt nicht immer Stamm gespielt. Also saß auch viel auf der Bank, viel eingewechselt worden. Vielleicht war da auch unzufrieden. Ist die Frage, weil Brügge jetzt wesentlich bessere Position für sich sieht. Aber ja, viele Gründe. Natürlich der finanzielle Grund auch ein Riesending für Frankfurt. Das ist halt, wenn du Geld brauchst und hast die Gelegenheit, da wen abzugeben und es auch die Aussicht, dass es ohne ihn auch läuft und das tut's ja, dann, ja, why not?
Sowieso, wenn jetzt viele haben jetzt ja gerade die Zeit genutzt, auch zu entrümpeln und bei Kleinanzeigen ganz viel zu verkaufen. So ähnlich hat es jetzt Frankfurt eben mit Bas Dost gemacht, der in der Tat jetzt nicht so häufig Stamm gespielt hat. Aber ja, Brügge, eine schöne Stadt, da kann er sich, glaube ich, glücklich schätzen. Mit einem tollen mittelalterlichen Stadtkern und einem wunderbaren Film Brügge sehen und sterben. Ich hoffe, das gilt nicht für Bas Dost. zweite Paarung am Mittwochabend im frei empfangbaren Free TV im ersten deutschen Fernsehen zu sehen. Die Störche Holstein Kiel empfängt den großen FC Bayern, der jetzt erstmal eine Niederlage verdauen muss. Und Kiel ganz gut drauf in der zweiten Liga. Das ist auch ein heißer Tanz, den ich jetzt noch nicht so klar bei den Bayern sehe, ehrlich gesagt.
Das stimmt. Natürlich der FC Bayern immer Favorit, aber die haben eine lange Anreise in den hohen Norden und sind sehr viel mehr belastet aus den letzten Wochen. Jetzt gerade die Niederlage nach 0-2 Führung. Die Bayern haben ja sonst die paar Spiele davor immer einzeln hinten gelegen. Das war ja das große Thema. Jetzt haben sie geführt und verloren. Jetzt ist auch Verwirrung im Kopf, wenn du immer dachtest, okay, wir haben hinten gelegen und gewonnen, das hinten gelegen haben, wollen wir jetzt abschalten, schaltest es ab und verlierst. Was sagt dir das? Das ist ja, da weiß man nicht mehr, wo oben und unten
jetzt
ist.
Jetzt zieht da mal die richtigen Schlüsse draus.
und da jetzt nach Kiel zu fahren für so ein Pokalspiel, gerade in der Phase, wo du dich vielleicht freust, keine englische Woche zu haben, jetzt halt doch noch eine englische Woche so nachholen zu müssen, auf jeden Fall, ist die Frage, wie viel da auch geschont wird, wer wird da spielen, Startelf und wie aggressiv geht Kiel ran. Ich glaube, wenn sie es schaffen, in der ersten Halbzeit gut Druck zu machen, früh zu pressen, auf den Ball zu gehen und die Bayern davon abzuhalten, vielleicht auch die etwas weniger einsatzerfahrenen Spieler, die da starten könnten, davon abzuhalten, gut ins Spiel zu kommen, dann könnte es ein heißer Tanz werden. In Kiel, Holtenau oder wo auch immer das Stadion liegt.
Ich bin mal mutig bei Kiel, übrigens auch Finn Bartels am Start, ne? Ex-Bremer, jetzt ziemlich gut unterwegs auch bei Kiel aktuell, hat eine richtig geile Bude gemacht, stand zur Wahl zum Tor des Jahres auch. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt schon die Wahl jetzt war, ich glaube, die ist noch. Geiler Seitverzieher, der ist da richtig gut drauf und ich bin jetzt mal mutig. Also ich sag mal, erstes Spiel Leverkusen-Frankfurt, Frankfurt setzt sich da knapp durch, 2-1. Und Kiel-Bayern, ich glaube, das wird so ein rasantes Ding mit offenem Visier. Geht in die Verlängerung nach einem 2-2 und dann Kiel macht das Ding. 3-2.
Also ich gehe mit, dass das heiß wird und bis kurz vor Schluss nicht entschieden ist, aber ich glaube, die Bayern machen es am Ende.
Ja, weil du langweilig bist, Henning, weil du langweilig bist.
Ich habe gesagt, dass Leverkusen deutscher Meister wird. Also so,
ja,
so
jetzt musst du wieder, jetzt willst du wieder in so eine gemütliche Spur zurückfinden. Jetzt machst du wieder den deutschen Allmann, der bloß nichts anbrennen lässt. Ne? Ja. Naja, gut. Ist okay. Wir werden es sehen. Jetzt haben wir zwei unterschiedliche Tipps. Das Gute ist im Pokal, einer von uns beiden mit Recht behalten, weil unentschieden ist nicht.
Das stimmt.
Das ist ja das Tor. Ja. Und
das ist der Zauber des Pokals.
Absolut. Ja, und dann noch der kurze Vorausblick auf den nächsten Bundesligaspieltag. Da gibt es ein paar schöne Partien auf jeden Fall. Gar nicht mal unbedingt so die heftigen Spitzenspiele, aber ein paar tolle Perlen sind dabei. Freitagabend zum Beispiel Union gegen Leverkusen. Ja, Leverkusen jetzt mit dem Pokal im Nacken sozusagen oder in den Knochen. Könnte für Union ja durchaus was rausspringen, denke ich. Sowieso ja auch eine starke Saison nach wie vor von Union. Da hat man sich schon fast dran gewöhnt.
Ja, wirklich.
Ja. Samstag, die Hertha in Köln. Ja, das
Pflichtpunkte im Prinzip.
Das sollte auch klappen. Und dann Stuttgart-Gladbach-Spitzenspiel, das ist vielleicht so das schönste Spiel am Spieltag. Zusammen mit dem Sonntagsspiel Bayern-Freiburg und dann noch Frankfurt-Schalke. Was ist so dein Highlight, Henning?
Ja, also das Hertha-Spiel ist natürlich immer ein Highlight, aber Stuttgart-Gladbach, da freue ich mich drauf. Da bin ich sehr gespannt. Gladbach gut in Form, Stuttgart gut in Form, das kann was werden. Bayern-Freiburg natürlich auch vor dem Hintergrund, dass wir uns ja überlegt haben oder gefragt haben, ob Freiburg da vielleicht mal einen Top-Club in der Hinrunde schlagen kann. Die haben sie jetzt ja, würde ich sagen, fast alle durch. Je nachdem, wie weit man einen Top-Club fasst. Aber zumindest Dortmund, Leverkusen, Leipzig, Bayern haben sie dann durch. Und ist jetzt die letzte Chance, da nochmal einen Big Point einzufahren in München. Mal gucken.
Ja, auch da die Bayern natürlich unter der Woche im Pokal. Also Freiburg, ich glaube, das wird auch ein ekliges Spiel. Also das ist jetzt alles, ich meine, es ist einfach generell eklig. Das wissen wir doch. 2021, es wird nicht besser, es ist eklig. Und das kann sich auch auf die Bundesliga übertragen. Und Stichwort eklig, die Sonne ist mittlerweile hier auch schon wieder untergegangen. Ich weiß nicht, wie ist in Friedrichshain, Henning? Hier ist sie quasi kaum noch zu sehen.
Es ist, sonnig ist es nicht, aber es ist klar und freundlich, würde ich sagen. Leichte Wolken haben sich an den Himmel geschoben, aber es ist noch ein bisschen blau zu erkennen.
Na, sehr schön. Hier ist schon fast alles, blau ein bisschen noch, aber keine Sonne mehr. Aber wir hoffen, dass für euch die Sonne in der nächsten Woche ganz viel scheint. Und ja, wünschen euch weiterhin, dass ihr natürlich gesund bleibt, dass diese verrückte Zeit einigermaßen gut ins Land zieht und bleibt weiterhin uns wohlgesonnen. Gebt gerne, wie gesagt, eine Bewertung ab bei Apple Podcast oder Android, wo auch immer ihr uns hört. Und ein Abo könnt ihr auch gerne da lassen. Ja, und dann sind wir wieder zurück. Nächste Woche schon. Jetzt geht's Schlag auf Schlag hier.
Ja, genau. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, wie man auf YouTube sagt.
Ach, sagt man das auf YouTube so?
Das sagt man auf YouTube, ja.
Ach, herrlich.
Geht ja auf.
Ja, ich gucke mir auch gerade ganz viele YouTube-Tutorials an, weil ich mache gerade eine Homepage und habe jetzt mir ein, zwei Tutorials schon angeguckt und das ist immer wieder schön. Es ist halt geil, dass es das gibt bei YouTube einfach generell, das muss man schon wirklich sagen. Und ansonsten, nächste Woche bin ich unterwegs, meine Reportage für den Deutschlandfunk zu einem ganz spannenden Projekt zum Thema wie die Paketzustellung revolutioniert werden könnte. Darüber kann ich mal nächste Woche berichten. Ein spannendes Projekt.
Ja.
Und ja, so geht das ja alles einen Gang. Es ist und bleibt ja trotzdem noch irgendwie ein Leben, was wir hier gestalten müssen in diesem Surrounding, das es nicht so einfach macht.
Auf jeden Fall. Ich werde jetzt gleich nochmal rausgehen, ein bisschen frische Luft tanken. Sagt man das, frische Luft tanken?
Kraft. Das sagt man so, frische Luft aufs einsaugen und tanken, das kann man schon sagen.
Ja, genau. Kraft einsaugen und frische Luft tanken und gucken, dass ich da alles in den richtigen, dass ich da keinen Super in den Dieseltank kippe und
das wäre schlecht. Hast du so einen Aufkleber eigentlich dran, denn, dass du weißt, was du tankst?
Ich habe an meinem Fahrrad, bitte nicht tanken. Bitte immer vollgetankt zurückstellen, während sie es klauen.
Ja. Ach, sehr schön. Ja, sehr schön. Ja, viel Spaß dabei, Henning. Ich gehe auch nochmal raus und euch und da draußen natürlich auch einen schönen Restsonntag noch und einen schönen Start in die Woche. Tschüss, bis zur nächsten Woche. Ciao.
Macht's gut. Ciao.
Gewinnt Tasmania heute?
Na, ich sag ja, ein blindes Huhn findet immer ein Korn.
Ja, meine Damen und Herren, die blinde Henne hat das Korn leider nicht gefunden. Sie wissen ja, Wunder gibt es auch im Fußball nicht.